Trauerschatten. Der Podcast über Trauer, Verlust und das Leben danach. Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge vom Podcast Trauerschatten. Heute hier mit mir ist Daniel Schulz. Herzlich willkommen und schön, dass du da bist.
Ja, schön, dass du mich eingeladen hast. Hallo.
Ja, schön, dass du meiner Einladung gefolgt bist. Genau, für die Leute da draußen, die Daniel noch nicht kennen, habe ich eine ganz, ganz kleine Vita mitgebracht und die kannst du Daniel gerne später ergänzen. Daniel Schulz ist Journalist und Buchautor. Er studierte Politikwissenschaft und Journalistik in Leipzig und arbeitete für mehrere Zeitungen in Ostdeutschland sowie das Berliner Magazin City. Seit 2006 ist er bei der Taz tätig, wo er bis 2022 das Ressort Reportage und Recherche geleitet hat. Seine Arbeit konzentriert sich auf Themen wie Rechtsextremismus, Ostdeutschland und die Ukraine. 2018 erhielt er den Reporterpreis und 2019 den Theodor-Wolff-Preis. 2022 veröffentlichte er sein Debütroman »Wir waren wie Brüder«, gefolgt von »Ich höre keine Sirenen mehr« im Jahr 2023. Stimmt das so oder möchtest du noch was ergänzen?
Nö, das war doch schon alles sehr ausführlich.
Das freut mich, dass meine Recherche-Vorarbeit alle wichtigen Punkte abgedeckt hat. Aber hätte ja natürlich sein können, dass du irgendwie noch was ergänzen möchtest.
Ja, nee, ich finde so bei öffentlichen Veranstaltungen ist wirklich das Schlimmste, wenn die, wie ist eigentlich die Mehrzahl von Vita, die Viten, jedenfalls wenn die Lebensläufe, Vite, ja, du hattest Latein, so wie ich auch, aber ich habe es vergessen. Wenn die Lebensläufe so ewig lang werden von denen, die irgendwie auf Podien sitzen und man gar nicht dazu kommt, Dinge zu besprechen. Genau, also deswegen, alles super.
Ja, das stimmt. Und dann geht es eigentlich nur noch über die WT selber und dann weniger darüber, was die Leute besprechen. Und damit möchte ich auch direkt überleiten zu meiner ersten Frage an dich. Daniel, was hat dich traurig gemacht?
Ich bin ja tatsächlich in so einem patriarchalen Umfeld aufgewachsener Mann. Okay, es sind wir alle, aber ich würde sagen, in so einem sozialistischen, postsozialistischen Gesellschaft quasi aufgewachsen, also DDR, bis ich 10, 11 war und dann halt Ostdeutschland, also das, was danach kam. Und für mich, ich weiß gar nicht, ob man das, das kann man wahrscheinlich gar nicht wissenschaftlich belegen, aber für mich sind so postsozialistische Gesellschaften oft so eher so mehr Coaching-Gesellschaften als therapeutische Gesellschaften. Das heißt, es geht immer ganz oft um so ein Weiter-so und ist doch nicht so schlimm und Zähne zusammenbeißen und irgendwie nach vorne gucken. Ich glaube, das haben postsozialistische Gesellschaften gar nicht exklusiv. Aber ich finde so dieses Überleben in der Transformation, Weitermachen in der Transformation, also das Alte bricht zusammen und das Neue ist noch nicht gefestigt, aber das Neue ist auf jeden Fall hart in irgendeiner Weise. Überleben ist hart. Und Gefühle stören das Funktionieren. So. Also es ist bestimmt nicht bei jedem so, ich will das gar nicht pauschalisieren. Nicht alle Personen sind da natürlich gleich, aber ich würde sagen, es gibt so eine, was ich sowohl in der Ukraine als auch in Armenien, als auch in Georgien wahrnehme. Mit Polen kenne ich mich gar nicht so gut aus. Polen ist immer das Land, wo ich durchfahre, wenn ich Richtung Ukraine fahre. Genau, also ich zähle das, glaube ich, alles auf, um zu sagen, es ist schon ein harter Weg überhaupt, um aus so einer coachinghaften Haltung, dass es muss immer weitergehen, hinzukommen, zu seiner eigenen Trauer überhaupt wahrzunehmen. So. Und in dem Dorf, wo ich aufgewachsen bin, in der Kleinstadt, wo ich aufgewachsen bin, galt ich schon immer als jemand, der zu weich ist eigentlich für das Leben dort. Wenn man mich so sieht, mag man es vielleicht gar nicht glauben, weil ich so groß bin und auch schwer und so. Aber dort galt ich Leuten, würde ich sagen, schon eher so als so ein Weichei oder wie man damals gesagt hat, wie so ein Mädchen. So, das war quasi eine Form von Beleidigung. Und trotzdem hat diese patriarchale Erziehung und Umgebung in so einer Hinsicht gewirkt, dass ich sehr schwer, glaube ich, lange und bis heute ist es, glaube ich, so Zugang zu meinen Gefühlen habe. So. Diese Art von patriarchaler Erziehung lässt sich nun mal nicht einfach so abschütteln, würde ich sagen. Wahrscheinlich habe ich damit mein Leben lang zu tun. So. Und deswegen, wenn du mich fragst, dieser langen Vorrede, wenn du mich fragst, wann bist du traurig, da müsste ich immer erst so überlegen und sehr, sehr lange überlegen. Und dann würde mir wahrscheinlich einfallen, ja, diese Inauguration gestern von Trump, das hat mich schon eigentlich nicht nur wütend oder hilflos, sondern auch traurig gemacht. Aber in meinem, mein Körper und Geist und Seele, wenn ich das jetzt mal so sagen kann, also das, was ich von mir wahrnehme, schaltet dann oft immer um auf so einen rationalisierenden Erklärmodus oder auf so ein, was können wir denn jetzt tun? Oder auch, wenn ich ganz ehrlich bin, oft in so ein resignatives oder einfach so ein inneres Zusammenfallen, so ein inneres Implodieren. Und da ist dann von Gefühlen erstmal gar nicht so viel wahrzunehmen. Also jedenfalls für mich. Genau, aber das, wir haben ja vorher gesprochen, das Thema, worüber ich eigentlich, wo ich dachte, so Trauer, worüber reden wir, ist eigentlich Verrat. Und zwar, ich habe ja schon davon geredet, ich bin teilweise in der DDR noch groß geworden. Natürlich auch zusammen mit anderen Kindern, wir waren zusammen Jungpioniere. Es gab ja in jedem sozialistischen Staat so eine Art von Jugendorganisation. Und dann, als die Revolution 89 kam, wurden dann Teile von denen auf einmal zu Nazis, also sozusagen entschieden sich dafür, sie würden vielleicht sagen, riss es sie dorthin oder spült es sie dorthin, Nazis zu werden. Und ich glaube, sowohl für mich, aber ich merke das auch bei anderen Männern meiner Generation, ist dieser, also eher bei Männern, bei Frauen weiß ich es gar nicht so genau, ganz ehrlich gesagt, oft. Aber bei Männern merke ich, dass es so eine Form von Verrat ist, mit dem sie bis heute zu tun haben, mit dem sie bis heute kämpfen, aus verschiedenen Gründen. Es war jetzt sehr lang, ne?
Ah ja, ich meine, es können auch viele Dinge sein, die einen gleichzeitig traurig machen. Und ich habe sehr vieles rausgehört, was mit mir auch stark teilweise resoniert hat. Also dieses, du hattest das gesagt mit den post-sowjetischen Ländern. Also ja, ich habe das ja auch so zu Teilen noch mitbekommen. Ich bin tatsächlich halt nach dem Zerfall oder halt auch in dieser großen Umstrukturierung geboren, 92, und habe viele Dinge natürlich mitbekommen, die sich spätere Generationen, also beispielsweise meine Cousinen, die in den 2000ern geboren sind, die sie gar nicht mehr irgendwie hätten bemerken können. Also von irgendwelchen so Sachen, du meintest, du fährst durch Polen immer nur durch. Ich kannte halt auch noch diese Grenzkontrollen. Wir sind damals halt nur mit den Reisebussen nach Polen gefahren. Was sowieso damals in Mainz bis zu meiner Heimatstadt Wrocław hat es auch so locker mit Grenzkontrollen locker 16 Stunden gedauert, ohne jetzt mittlerweile, wenn der Verkehr gut ist, vielleicht 10. Also dieses stundenlange Warten, dieses inspiziert werden, dieser krasse Cut in den Autobahnen, den man bemerkt hat, wo man dachte so, ah, okay, jetzt ist man in Polen. Und natürlich halt auch, wie die ganzen, also das alltägliche Leben sich verändert hat. Und auch diese Eindrücke, die du gemeint hattest, das fand ich einen sehr guten Vergleich, diese Coaching-Gesellschaft. Also nicht nur, dass es immer hieß, so einfach weitermachen und vermeintlich negative Gefühle so runterdrücken und wegzudrücken, sondern halt auch, ne, wenn du Schwäche zeigst, was das mit dir macht. Also dass du dann halt eben als als jemand Schwaches, als jemand angesehen wirst, der nicht gut ist für dieses System, Also, ne, dass nicht halt hinterfragt wird, okay, vielleicht ist das System das Problem, sondern nein, du bist das Problem, weil du nicht in diesem System klarkommst. Kenne ich auch leider sehr, sehr gut von meiner Familie. Und ich glaube, das begünstigt auch tatsächlich halt diesen fehlenden Zugang zu Gefühlen. Also ich würde das tatsächlich nicht so stark auf jetzt eine binäre Geschlechtertrennung sehen. Also das ist halt ein reines Männerding wäre, ist es natürlich in vielerlei Hinsicht, aber wenn wir uns halt auch die Statistiken anschauen, wo sind die Suizidraten höher? Die meisten Statistiken unterscheiden ja zwischen Männern und Frauen, dass es dann halt meistens Männer sind. Gleichzeitig wie wenige sich psychotherapeutische Hilfe suchen und stattdessen dann zu diesen in Anführungszeichen Coaches gehen. Zu der Thematik des Verrats, auch mit diesen Jungpionieren und die bei diesen Sozialismus und was er eigentlich sein hätte können oder sein sollen, was am Ende dabei rumkam. Da sind viele Dinge, wo wir andocken können, aber ich glaube, wir können ja so ein bisschen chronologisch reingehen zu den Dingen, die du erwähnt hast. Also gerade diese Coaching-Mentalität oder diese Coaching-Kultur, wobei es damals natürlich diesen Begriff noch nicht gab. Das heißt, das ist natürlich halt so eine Definition einer Gesellschaft oder vieler Gesellschaften, wenn wir uns jetzt allgemein auf post-sowjetische Länder beziehen, die einen erschwerten Zugang hatte zu Emotionen und zu Gefühlen und zu einem Miteinander, glaube ich auch. Wie siehst du das? Also wie war das in deiner Erfahrung auch dieses von vielleicht einem familiären Miteinander zu einem, gerade halt auch in diesem Umgang mit den jungen Pionieren, also außerhalb familiärer Kontexte.
Ja klar, du hast recht. Also Coaching-Gesellschaft ist natürlich irgendwie jetzt so ein bisschen so ein, naja, irgendwie prägnanter, man könnte auch sagen, pointierter oder polemischer Begriff. Klar, ich weiß gar nicht, ob es den Begriff Coach gab es damals vielleicht schon, aber er ist mit Sicherheit, oder würde ich sagen, nicht gesellschaftlich verstanden worden. Ich sage das eher so im Nachhinein, weil mir das halt auffällt, wie sehr nach dem Zusammenbruch des sozialistischen Systems meine Eltern, aber auch kollektiv die anderen Erwachsenen um uns herum, aber schon die Kinder auch, auf so ein Funktionieren getrimmt worden sind. Und man konnte das auch so in kleineren, individuelleren Handlungen beobachten. Also zum Beispiel, meine Mutter hat dann so erst so einen Haufen Sternzeichenbücher verschlungen, um sich die Welt zu erklären, hat die Welt dann angefangen, in so Sternzeichen einzuteilen und hat dann später sogar, trotz aller sozialistischen Erziehung und Gleichberechtigung und so Bücher gelesen, warum Männer besser Auto fahren und Frauen besser lügen können und so. Also diese Mars-Venus-Bücher, die irgendwie in den 90ern und 2000ern irgendwie so aufkam. Also so Versuche, die Welt neu einzuteilen, aber es ging immer darum, mit ihr zurechtzukommen, sozusagen. Und ich glaube, wenn man über so einen Bruch redet, darf man auch nicht vergessen, dass die sozialistischen Gesellschaften selber, das würde ich schon sagen, einfach harte Gesellschaften sehr oft waren, in der nicht sehr therapiefreundlich. Oft war Therapie ja eher eine Strafmaßnahme. Also sozusagen, das würde ich sagen, zieht sich von der Sowjetunion bis zur DDR schon durch, dass Psychotherapie oft eher als Strafandrohung verstanden wurde. Und zwar sowohl im tatsächlichen Handeln gegenüber Personen, auch staatlichem Handeln, repressivem Handeln gegenüber Personen, als auch individuell. Also ich kann mich erinnern, dass meine Mutter mir schon durchaus öfter mal angedroht hat, wenn du weiter so und so machst, dann schicken wir dich zum, also Therapeut hat man damals nicht gesagt. Ich weiß gar nicht, was sie gesagt hat, aber sozusagen, es war eine Strafandrohung in der Erziehung bisweilen, wenn sie überhaupt nicht mit mir zurechtgekommen ist. Und das weiß ich, dass das kollektiv ist. Das gibt es in der Ukraine genauso wie in anderen Ländern auch, dass es so eine Drohung quasi war an Kinder. So, auch. Dementsprechend glaube ich, also sozusagen ist der Bruch nicht dahingehend zu verstehen, dass es danach plötzlich hart wurde, sondern es war vorher schon hart. Es wurde halt anders hart, würde ich sagen. Also vom Funktionieren unter sozialistischen Bedingungen ging es dann plötzlich darum, unter kapitalistischen Bedingungen. Und so nebeneinander her von, weißt du, so ein Reden von früher, von der Solidarität, die angeblich alle verbunden hat und so, bei gleichzeitigem überhaupt nicht ausüben können, dieser Solidarität untereinander. Also sozusagen ständig wurde diese Solidarität, die es angeblich damals gab, das wäre auch zu hinterfragen, was Solidarität unter Mangelbedingungen ist. Ist das eine Solidarität oder einfach nur ein Tauschgeschäft? Also Reifen gegen Fleisch oder so? Also ist das Solidarität oder nicht? Also ganz viele Erwachsene redeten ständig von dieser vergangenen Solidarität, was ja quasi übersetzt auch so eine Form von Zwischenmenschlichkeit heißen würde. Und gleichzeitig handelten aber unglaublich grausam oft, also gegenüber sich selbst, mit durch ständige Arbeitsüberlastung zum Beispiel, aber auch gegenüber anderen, mit denen sie vorher noch zusammen in ihren Gärten gesessen und zusammen getrunken haben. Wenn die zum Beispiel arbeitslos waren, dann wurde halt gesagt, na, die sind halt selber schuld, die haben sich ja noch nie so und so verhalten. Oder der war ja noch nie fit fürs Leben. Und gleichzeitig so Sprüche wie jeder ist seines Glückes Schmied oder jetzt braucht man halt Ellenbogen, am besten an jedem Arm drei und so, die halt tatsächlich ernst gemeint waren. Also ernst gemeint, man muss das Zwischenmenschliche loswerden, man muss egoistischer werden, um in dieser Gesellschaft zu überleben. Wobei ich sagen würde, Egoismus war auch vorher schon nicht unbekannt. Das war halt, weißt du, man redet sich so selbst ein, es wäre vorher so super solidarisch gewesen, um dann umso grausamer umso kälter handeln zu können. So. Das sind so Prozesse, glaube ich, die sind noch gar nicht so richtig verstanden worden, auch von mir nicht in dieser Zeit. Aber es gibt ja, und das schreiben ja auch AutorInnen drüber, manche sagen, das hat so eine Neoliberalisierung eingesetzt zu der Zeit, so eine Egoisierung meinetwegen irgendwie auch. Was, das stimmt, aber gleichzeitig war eins der größten Schimpfwörter zu der Zeit, die ich so kannte, auch so von Erwachsenen, war, wenn sie zu Kindern gesagt haben, du Ichling. Also es das heißt, wenn man zu sehr auf sich und seinen Wünschen bestanden hat. Das heißt, Egoismus wurde irgendwie okay und wurde proklamiert und propagandiert. Aber bitte nicht, man sollte bitteschön nicht irgendwelche Bedürfnisse haben. Dann war man Ichling. Das heißt, Egoismus war quasi rein wirtschaftlich wahrscheinlich zu verstehen. Also sozusagen, man sollte halt in dieser neuen wirtschaftlichen Welt funktionieren. Und für sowas wie Rücksichtnahme auf sich selbst oder überhaupt erstmal zu erkennen, dass man selbst da ist, so nach dieser sozialistischen Erziehung, die das Ich ja auch abtrainieren sollte, das würde ich schon sagen, und sehr auf eine kollektive Erziehung hin ausgelegt war, da würde man ja sagen, hätte man erstmal vielleicht ein paar Jahre gebraucht, um überhaupt erstmal ein Ich zu finden. Ja, oder weiß nicht, ob du weißt, was ich meine, aber so. Und stattdessen sollte das überführt werden. Also Ego war angesagt, aber gleichzeitig irgendwie trotzdem so eine Kollektivierung im Sinne von, wir müssen alle jetzt funktionieren in dieser neuen Gesellschaft. Also es wurde gar nicht nach einem wirklichen Ich gesucht, nur nach so einem egoistischen Ich im Sinne von so einem Wirtschafts-Ich oder so. So ein funktionales Ich, wie auch immer man das nennen will. Und in diese gleiche Zeit fällt dann halt eben dieser, heute würde man sowas sagen wie Rechtsruck. Es gab natürlich Kontinuitäten, es gab Nazis im Sozialismus, auch wenn viele es nicht glauben wollen. Es gibt Literatur dazu, man kann das lesen. Ich sage das so ein bisschen vielleicht mit so ironisch resignativer Stimme, weil das so viele einem nicht glauben wollen, gerade Linke im Westen nicht, dass es Nazis im Sozialismus gegeben hat, aber es gab sie. Ich kann nur jeden anregen, sich dazu zu bilden, es gibt Literatur dazu. Jedenfalls waren die plötzlich, und so plötzlich war es vielleicht teilweise nicht, weil ihre Väter, also es gab Elternhäuser, denen schon vorher so geredet wurde, es gab Faschos und Skins natürlich auch in der DDR. Aber wenn man aufwächst, also wenn man jung ist, nimmt man das ja, und das so kommt, also ist die Perspektive zum Beispiel auch in Wir waren wie Brüder in meinem Buch, dann nimmt man das ja erstmal als neu wahr und als überraschend und als entsetzlich. Was? Wir haben, also, weißt du, bis gestern hast du im Unterricht noch gelernt, die Nazis sind der Feind und das Schlimmste, was einem eigentlich passieren kann. Und ich weiß noch, ich als Kind, meine Horrorvorstellung war immer so abgeholt zu werden von denen und sich nicht mehr, also diese Wehrlosigkeit, diese Ohnmacht im Angesicht der Gestapo, diese Ohnmacht im Angesicht des Folterkellers, wenn du nichts mehr machen kannst, sozusagen, und die dich quasi so im Griff haben, ja, die irgendwie die Zugriff auf dich haben, so. Das war aus irgendeinem Grund, ist das immer so meine Horrorvorstellung gewesen. Also so sich nicht mehr wehren zu können. So. Hm. Und es ist total klar, das sozialistische System bringt dir bei, wie du dich zu wehren hast, nämlich im Zweifelsfall bis zum Tod. Also die ganzen Figuren, die du die ganze Zeit lang, die der Ernst Thälmann war das jetzt in Deutschland zum Beispiel, das sind ja sind Kommunisten, meistens oft Männer, manchmal auch Frauen, die gestorben sind im Kampf gegen den Faschismus. Also heroische Geschichte, die heroische Geschichten die ganze Zeit. Der Kampf gegen den Faschismus ist immer mit so einem mit sowas Heroischem verbunden. Und das, was man selbst fühlt in so einem Fall, erstens, scheiße, der Feind ist ja gar nicht außen. Also es sind ja gar nicht, ist ja gar nicht Gondor und Mordor, sondern das ist ja, die sind ja nebenan. Also das sind meine Freunde gewesen bis gestern und Freundinnen. Und dann merkt man gar nichts Heroisches, sondern einfach nur Hilflosigkeit und scheiße, ich will überleben und hoffentlich schlägt mir keiner die Zähne ein. Ich hatte mal so Angst um meine Zähne. Weil ich auch gesehen habe, was mit Leuten passiert ist, die halt nicht auf ihre Zähne aufgepasst haben, wie das aussah und wie, ehrlich gesagt, wie teuer es sein konnte, dir so eine Zahnbehandlung, und viele konnten sich das gar nicht leisten. Und dann liefen die halt so rum. Also nach so einer Schlägerei und so. Genau, also so dieses, also ich habe eigentlich ein heroisches Aufwachsen, also ich habe in meinem Aufwachsen in der DDR quasi so einen heroischen Umgang mit dem Faschismus gelernt. Ja, der Kommunist, Kommunistinnen quasi oder Sozialistinnen kämpfen bis zum Schluss und lassen sich dann umbringen. So. Und reagiert habe ich total anders, nämlich mit Angst, Entsetzen, Hilflosigkeit und Fassungslosigkeit. Und diese Diskrepanz fällt mir aber erst heute auf. Damals ist mir die gar nicht aufgefallen. Damals hatte ich so einen Schmerz die ganze Zeit, den ich nicht benennen konnte. Und ich dachte, mit mir stimmt irgendwas nicht. Also ich wusste damals auch noch nichts, muss ich vielleicht dazu sagen, ich wusste damals auch noch nichts von ADHS oder so. Das weiß ich seit 2 Jahren. Aber also das kommt bestimmt noch hinzu, so Wahrnehmung aus dieser Perspektive. Aber ich glaube, ein Großteil dieses mit mir stimmt doch irgendwas nicht. Das hatte damit zu tun, dass ich aus der Zeit vor 89, aus der sozialistischen Zeit mitgenommen habe, was ich hier sehe, ist falsch. Es ist absolut böse, könnte man sagen. Aber ich reagiere überhaupt nicht so wie, ich habe auch gerne Märchen gelesen und so, ich reagiere überhaupt nicht wie aus dieser märchenhaft sozialistischen, kindlichen Perspektive, nämlich man muss doch jetzt kämpfen und im Zweifelsfall sterben für das Gute, sondern ich habe halt Angst, kann es mir nicht erklären und bin hilflos, und mit den Erwachsenen zu reden bringt auch nichts, weil die können es noch viel weniger erklären, die glauben es ja nicht mal. Also die haben ja oft irgendwie, für die war oft, wenn man gesagt hat, hier der Ricardo und der Enrico und der Ronny, die sind jetzt so und so drauf, dann haben die gesagt, kann mir nicht vorstellen. Und wenn man die gesehen hat, die Ronnys und Ricardos und so, wenn die meinen Eltern begegnet sind oder anderen Eltern, dann waren die auch so artig. Die konnten so brav sein in diesem Moment. Schönen guten Tag sagen, schönen grüßen. So. Und waren dann wieder so wie die Jungpioniere, die sie noch irgendwie 1 oder 2 Jahre vorher gewesen waren, so, weißt du? So. Ja, konnten diese Fassade gut aufrechterhalten. Ja, jedenfalls, die Erwachsenen konnten es auch nicht erklären. Und dementsprechend war ich mit diesem unbestimmten Schmerz eigentlich nicht alleine, weil, wie ich inzwischen weiß, hatten den andere auch. Aber da ja auch keiner drüber gesprochen hat, schon gar nicht in dem Alter und nicht in meiner Umgebung zumindest, hatte ich dafür weder Worte noch irgendeinen Mechanismus, damit umzugehen, außer es vielleicht zu ignorieren und wegzudrücken und halt zu lernen, das so unter die Füße zu kriegen.
Du hast sehr viele Punkte angeschnitten und sehr viele spannende Dinge gesagt, und ich kann mich auch nur wiederholen zu vorhin, dass es sehr viel resoniert mit meinem so teilweise Aufwachsen in Polen, vor allem halt dieser ich würde es schon fast als so Arbeitsethos beschreiben. Alle, die ich aus meiner Familie kenne, da war es üblich, dass alle 7 Tage die Woche gearbeitet haben. Meine Großeltern jetzt nicht mehr, weil die jetzt so auf die 80, 90 zugehen. Aber damit haben sie auch erst vor knapp 10 Jahren aufgehört. Dass es dann üblich war. Mein Großvater war der Erste mit einem Uni-Abschluss, aber für ihn war es dann halt auch üblich, 7 Tage die Woche da zu sein und alles zu machen. Ich weiß nicht tatsächlich, wie es in der DDR war, aber ich weiß, dass mein Großvater der Einzige war, der einen Reisepass besitzen durfte, die restliche Familie nicht, weil man halt gerade in Polen sehr oft Angst hatte, dass Leute das Land verlassen. Aber halt dieser Arbeitsethos, dass alle ständig gearbeitet haben, das ging dann auch über zu meiner Tante, die auch immer noch extrem viel arbeitet, obwohl sie 2 Kinder hat. Das wird dann aber jetzt natürlich abgegeben. Über meine Mutter kannte ich das auch nicht anders. Also halt auch mit Grippe arbeiten gehen. Meine Großmutter mit einem gebrochenen Arm oder Bein in der Erinnerungsschneiderei macht sie einfach weiter. Und das ist halt auch so, was dir vorgelebt wird. Und eben halt auch dieses, ich würde es bezeichnen als dieses große Schweigen in der Familie, was emotional in einem vorgeht. Vielleicht auch nicht diese Möglichkeit zu haben, weil man halt so viel arbeitet, weil das ist natürlich halt auch, wenn man in diesem Modus ist, sozusagen ständig für irgendwen, sei es jetzt sozusagen für, wenn man die Familie als Konstrukt so über alles stehen lässt und dann, ne, man leistet für die Familie, man macht was oder halt eben eine Stufe höher für den Sozialismus, wobei ich sagen muss, dass es, glaube ich, in Polen so eine sehr angespannte Beziehung war zum Sozialismus, was halt auch erklärt, warum Polen vergleichsweise zu anderen postsowjetischen Ländern mehr Repression hatte. Das ist tatsächlich auch etwas, von dem ich denke, dass es auch viele Kinder, die vielleicht nicht direkt in dieser Zeit aufgewachsen sind oder so nur diesen Umschwung mitbekommen haben, so wie ich, auch noch stärker mitbekommen haben als jetzt die Generation ab den 2000ern, die sozusagen ja jetzt in vielen postsowjetischen Ländern, in EU-Ländern aufgewachsen sind, wo dann natürlich sehr viel Einfluss einhergegangen ist in meiner Empfindung durch EU-Gelder, also wie viele Schulen finanziert worden sind, wie viele Straßen, öffentliche Verkehrsmittel. Aber das hat ja nichts bei den Generationen, die davor waren, geändert, weil halt, wie du gerade sagst, dieser Druck, der auf einmal da war, in einer neuen Gesellschaft, in einer neuen Gesellschaftsform, in einer kapitalistischen Gesellschaftsform agieren zu müssen, dass auch solche Dinge wie Inflation auch eine riesige Rolle gespielt haben, wie viel die eigene Arbeit überhaupt wert war. Und zumindest in Polen kannte ich das auch sehr, dass Klassismus eine immense Rolle gespielt hat. Also es ist immer davon ausgegangen, dass alle zu studieren haben, irgendwas zu studieren haben. Weil wenn man dann es nicht zum Studium schafft, dann ist man halt auch eigentlich eine direkte Stufe zum Arbeitslossein. Also dass man irgendwie versagt hat, dass man nicht für diese Gesellschaft da ist. Und gleichermaßen sehe ich da aber auch dieses, dass Nazis irgendwie immer da waren. Also das ist halt auch dieses Thema. Ich meine, Polen war natürlich auch eines der Länder, was extrem dezimiert worden ist, also halt auch lokal, weil ja auch eben hauptsächlich tatsächlich die Todeslager, die Arbeitslager dort waren geografisch. Dementsprechend war es auch eine sehr, ich muss gerade überlegen, was das der richtige Begriff ist, eine sehr homogene Gesellschaft. Also es hat ja auch dieser Bevölkerungsaustausch stattgefunden nach der Verschiebung der belarussischen ukrainischen Grenze und der Verschiebung der Oder-Neißer Grenze, wo ein neuer Nationalstaat gebildet worden ist, der sich dann auch irgendwie festigen muss und sich auch die Gesellschaft irgendwie wiederfinden muss. Ich kenne das von sehr viel älteren Generationen. Wenn ich sage, dass ich aus Wrocław bin, dann wird nochmal die Frage gestellt, wo ich wirklich herkomme, die implizieren soll, bin ich, weil Wrocław gehört ja zu Niederschlesien und war auch sehr, sehr, sehr lange deutschsprachig, auch wenn der Ursprung polnisch ist. Nach 1945 wurde die Stadt dann Polen zugeteilt. Und es stellt sich dann immer die Frage, okay, war meine Familie vor 1945 immer noch dort? Das heißt, sie wäre deutsch. Oder in meinem Fall waren sie geflüchtet aus Lwów und sind dort als Geflüchtete angekommen. nach dem Zweiten Weltkrieg. Und das macht immens viel aus im Umgang halt auch gerade mit der älteren Bevölkerung in Polen und der Zugehörigkeit. Es gab ja auch nicht sowas wie so ein Sozialsystem, was in irgendeiner Weise diese Konstellation nach 1945 irgendwie aufgefangen oder unterstützt hat mit Sozialleistungen, sondern dass es immer wieder hieß, so ja, jeder, wie du das gerade sagtest, jeder ist seines Glückes Schmieds und muss dann selber irgendwie darauf klarkommen, wo ein Job zu kriegen sind, wo zusätzliche Lebensmittelmarken zu kriegen sind. Also das kannte ich halt auch aus meinen familiären Erzählungen. Und ich finde, dass dieser Egoismus, der halt auch so von oben herab mit begünstigt wird, dass das auch eine treibende Kraft sein kann für eben das Weiterleben von nationalsozialistischem Denken oder rassistischem Denken, vor allem eben in einer Gesellschaft, die so stark einheitlich war, dass, und dass Polen immer noch der Meinung ist, Polen war zu keiner Zeit in irgendeiner Weise am Holocaust involviert, dass das sogar unter Strafe steht, wenn man das in Polen äußert. Und dass das gar nicht eingesehen wird, was halt für Probleme da waren, weil man hatte ja natürlich diesen gemeinsamen Feind. Und um da so ein bisschen auch so zu einem Punkt zu fassen, weil ich dann auch gerne wieder dich sprechen lassen möchte, diese ganze immanente, ständig existierende Egoismus geschürt mit dieser Angst von, die Nazis können kommen, aber wir sind keine. Ich meine, ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber meine Mutter, als auch meine Tante, die hatten damals schon Schießunterricht in der Schule aus der großen Angst, dass die Nazis kommen würden und alle müssten vorbereitet sein, so wie im Zuge des Warschauer Aufstandes, dass dann halt auch eben die PfadfinderInnen damals dazu geholt worden sind, dass diese immanente Angst, dieser geschürte Egoismus von außen und dieser immense Druck eigentlich auch direkt nach dem Krieg auch einfach nicht dafür gesorgt hat, Raum zu finden, zu trauern. Viele Städte, viele Länder in Europa waren einfach in Schutt und Asche. Man musste sich irgendwie behelfen, man musste irgendwas aufbauen. Und weil es eben keine Unterstützung von oben war, dass es halt so ein begünstigter Faktor war, weniger Zugang zu seinen eigenen Gefühlen zu haben, weil es wurde einfach kein Raum gegeben. Und wie du das auch gerade angesprochen hast, dass auch Worte einfach gefehlt haben. Und ich kannte das auch, dass dann alles, was mit Psychiatrie eher, also es wurde eher immer von PsychiaterInnen gesprochen oder der Psychiatrie als etwas Negatives, als etwas, wo Leute hingehen, die zu kaputt sind, die auf ihr Leben nicht klarkommen, die auf das System nicht klarkommen, aber dann immer selbst schuldig sind dafür, dass dieses Fehlen von Worten begünstigt durch diese Gesellschaft, in der wir aufgewachsen sind, dass es dadurch viel, viel, viel schwerer geworden ist, jetzt im Nachhinein noch diesen Zugang zu finden und das halt nicht nur aufs Klein-Klein, aufs Individuum, sondern allgemein auf die ganzen postsowjetischen Gesellschaften.
Ja, also es ist, so wie es dir mit mir offenbar geht, geht es mir auch umgekehrt. Was du sagst, resoniert viel auch mit mir. Wie soll ich das sagen? Ich glaube, wenn man über so postsozialistische, wenn ich über postsozialistische Gesellschaften rede, glaube ich, erliege ich auch immer so ein bisschen der Versuchung, so nur Gemeinsamkeiten zu sehen. Es gibt mit Sicherheit auch viele, viele Unterschiede. Ich bin mir sicher, die Auseinandersetzung mit den Lagern, auch wenn sie nicht gewollt war, war trotzdem in Polen durch die Nähe einfach eine ganz andere, bin ich mir sicher, als in Deutschland. In Ostdeutschland hatten wir ja das Privileg, es bringt halt andere Schwierigkeiten mit sich, Westgeld zu haben, ne? Also quasi und so ein Zufluss von Geld zumindest, bei gleichzeitigem natürlich auch, Stichwort Treuhandgesellschaft, einer anderen Form von Übernahme sozusagen durch den Westen. Also die Konstellationen sind da teilweise einfach andere. Und natürlich hatte Polen mit der Solidarność irgendwie und anderen gesellschaftlichen Bewegungen ein ganz anderes Spannungsverhältnis zum Sozialismus und eine ganz andere Repression, als es in der DDR der Fall war. Ich will doch damit gar nicht sagen, dass im sozialistischen Staat das Verhältnis von den Leuten, die ich damals kannte, von den Erwachsenen und Kindern, dass es ungetrübt war. Überhaupt nicht. Also viele Kinder, glaube ich, haben das gar nicht so ernst genommen, wie ich das ernst genommen habe. Und viele Erwachsene haben auch schlecht über diesen Staat geredet und so. Also das Verhältnis war angespannt. Aber gleichzeitig, wenn man aber gleichzeitig trotzdem, ich würde sagen, diese quasi religiöse Ikonografie, also diese Bilder überall und Denkmäler mit Männern mit Hämmern und Frauen mit anderen Arbeitsgeräten und so eine, dass quasi das Leitbild ständig so eine arbeiterliche Gesellschaft ist, die in eine auf jeden Fall bessere Zukunft strebt, wenn wir alle nur genug arbeiten, ja. Auch wenn die Realität anders aussah, also verfallene Werke und verfallene Fabriken und kaputte Straßen und so. Aber die Ikonografie wies ja trotzdem irgendwie eindeutig in eine Richtung. Und es waren alles auch so gestählte Körper und oft waren die Leute auch sehr blond.
Dass man da die Zeichen nicht schon irgendwie sehen können.
Ja, genau. Also wie gesagt, ich versuche mich auch immer mit so Gleichsetzungen der verschiedenen Diktaturen und von Faschismus und Sozialismus. Ich halte von diesen Gleichsetzungen nichts, aber Vergleiche darf man immer anstellen, finde ich. Es darf am Ende keine Gleichsetzung bei rauskommen. Es ist nur so, wenn man sich die Ikonografie anguckt, es ist nicht besonders inklusiv, würde man heute vielleicht formulieren. Ja? Es sind schon einfach sehr able-bodied. Starke Männer mit Hämmern irgendwie.
Mhm. Ja, also es ist ja auch eine Idealisierung.
Ja, na klar. So. Man weiß schon, wie man auszusehen hat. Das sind jetzt keine Bilder irgendwie, die viel Raum für Schwäche lassen oder so. Und klar, heute gibt es andere Propaganda, alles richtig. Aber trotzdem, ich will nur sagen, es waren keine Gesellschaften, die von sich aus, also schon vor diesem Bruch, viel Raum für Schwäche oder so gelassen hätten. Schießtraining, ja, gab es in der DDR auch. Es gab die Gesellschaft für Sport und Technik. DDR war ja einer der durchmilitarisiertesten Staaten. Ich weiß, das wollen heute viele nicht hören. So Friedensstaat DDR hat nie einen Krieg angefangen. Aber allein schon in unserem Dorf. Ich meine, mein Vater war bei der Armee. Okay, das waren also Offizier. Das war was Besonderes. Das waren jetzt nicht alle. Die Männer waren oft in der Kampfgruppe. Kampfgruppen waren so paramilitärische Einheiten, die von den Betrieben aufgestellt werden mussten in so Hundertschaften. Die hätten im Kriegsfall, hätten die sogenannte Diversanten festnehmen sollen oder Leute, die halt Sabotageakte begehen. Also die wären für so eine innere Sicherheit quasi eingesetzt worden. Und waren halt paramilitärische Kampfeinheiten auch mit Trainings, in entsprechendem Training und so. Gesellschaft für Sport und Technik, hatte ich schon gesagt, da lernte man ab einem bestimmten Alter in der Schule de facto Wehrerziehung, Schießen unter anderem auch. Aber so Geländespiele und sowas gab es schon bei den Jungpionieren, also schon weit vorher, also wo man so eine quasi vormilitärische Ausbildung. Ich habe in der Schule Lieder gesungen, wie mein Bruder ist Soldat, also einfach Kriegslieder. Also na klar, die offizielle Doktrin war immer, wir verteidigen uns nur gegen den Westen, wo der Nazi wohnt. Aber so diese Lieder haben wir halt gesungen und es gab sowas wie im Sportunterricht Weitwurf mit Handgranaten, also natürlich nicht mit echten, aber mit Attrappen, also aus Metall. Und heute weiß ich das, aber weißt du, sozusagen so damals nach 89 fand man immer nur so Zeichen, so Artefakte. Zum Beispiel im Sportunterricht, wir spielen halt Basketball und ich suche nach dem Basketball, um den zu finden und ziehe dann halt unter den Sportbänken irgendwie so das Ganze oder in dem Raum, wo das gelagert wurde und lagen die Bälle immer unter so Bänken und ich suche nach dem Ball, weil ich den holen sollte im Sportunterricht für ein Basketballspiel und ziehe dann so eine Kiste raus und da sind so metallene Handgranaten, also Eierhandgranaten drin und ich wusste überhaupt nicht, was das da macht. Also mir war gar nicht klar, dass die in der DDR, weißt du, es war so ein paar Jahre, nachdem dieser Staat untergegangen war und mir war überhaupt nicht klar, wozu das ist. So. Und dann komme ich nach Hause und sage zu meinen Eltern, im Sportunterricht, wusste gar nicht, wie ich darüber reden sollte. So, ja, liegen übrigens in unserem Sportraum, da hinten zwischen den Speeren und den Bällen liegt so eine Kiste mit fucking Handgranaten. Was machen die da? Heute kann ich darüber lachen, aber damals, ich wusste gar nicht, was ich hätte sagen sollen dazu. Dann habe ich meine Eltern gefragt und die so, ja, damit haben wir früher im Sportunterricht, 8. Klasse oder was, damit haben wir Weitwurf geübt. Du so, was? Ihr habt was gemacht? Und da war ich noch als Kind, ich war zu dem Zeitpunkt, keine Ahnung, irgendwas zwischen 11 und 14 oder was, zu der Zeitpunkt war ich noch überzeugt davon, dass der Sozialismus an sich eine super Idee war und dass alles, weißt du, dass alles gut war und das und so. Und das waren so erste Cracks, wo ich so gemerkt habe, ach krass, diese Form des Zusammenlebens, diese Gesellschaftsform, diese Ideologie, die du innerlich so verehrst, die du auf Kind so, der du als Kind so nachgegangen bist, irgendwie ja fast schon ein bisschen wie so ein Märchen. Also hier die Guten, da die Bösen, was ja an sich sowieso schon problematisch ist. Aber ne, so, ich war ja als 10-Jähriger oder 9-Jähriger kein komplett ausgebildeter, ideologisch geschulter Marxist, sondern in so einem Kindesalter bist du ja so eher so drauf, oder war ich jedenfalls so drauf. Wie gesagt, es gab die Leute, die haben das die ganze Zeit lang schon als Kinder verächtlich gemacht. So, die haben gesagt, scheiß Sozialismus und Dings, weil sie es von ihren Eltern gehört hatten. Und bei mir war das aber eher so ein märchenhafter Glaube, wir hier sind die Guten und da drüben sind die Bösen und so. Und durch solche Sachen, also durch so Artefakte aus der Vergangenheit zum Beispiel, die ich dann zufällig gefunden habe und dann so nach Erklärungen gefragt habe, die mir dann auch gegeben wurden, ja, auf Nachfrage. So ist es nicht. Also kriegte das alles so Risse irgendwie. Weil ich mir auch als Kind, was irgendwie an den Sozialismus irgendwie glaubte, ich mir so dachte, also Granaten werfen als Kind im Sportunterricht, ist es was Gutes? Fragt man sich dann, warum redet da keiner drüber? Was ist das hier eigentlich? So. Und dann aber muss man auch sagen, immer wieder überspült von der Verwirrung, die ja gleichzeitig da war. Wie gesagt, Freunde, die gestern noch mit dir zusammen Pioniere waren und wir glauben an den Sozialismus, auch wenn das nur dahingesagt war. Aber trotzdem, die haben mit dir diese Uniformen irgendwie getragen oder zumindest das Halstuch. Wir haben zusammen gespielt, war irgendwie klar, wir kommen vom Dorf, irgendwie so ein Gemeinschaftsgefühl. Ja. Und plötzlich werden die so Nazis und werden so zu deinen Todfeinden irgendwie eigentlich. Das passierte ja alles gleichzeitig. Also war eine ständige Überforderung, daran erinnere ich mich, so ein ständiger Überforderungsschmerz mit dem, was da eigentlich passierte und gleichzeitig so Erklärungen für sich finden müssen. Zu diesem Erklärung finden war ich oft gar nicht in der Lage. Für mich waren das eher so Bruchstücke, die dann einfach so rumlagen in mir selbst irgendwie, mit denen ich wusste nicht so richtig, was ich damit anfangen soll. Und vielleicht zu der Geschichte gehört noch hinzu, ich hatte auch nicht so, ich glaube, andere Leute hatten vielleicht das Glück, dass sie sich sozialisieren konnten, solidarisieren konnten mit anderen Linken, mit Punks oder wie auch immer. Das war mir so nicht möglich. Bei uns auf dem Dorf gab es diese Leute nicht, würde ich sagen. Oder ich habe nicht genug nach ihnen vielleicht auch gesucht. Das muss man schon auch sagen, vielleicht so beides. Das heißt, was ich beschreibe, diese sich nicht erklären können und keine Worte finden, ist auch so eine Einsamkeitserfahrung. Und ja, bei uns auf dem Dorf zumindest war die Gesellschaft, so wie du sie beschrieben hast, auch für dich so sehr weiß. Also sehr weiß und sehr DDR-deutsch sozusagen. Ich habe das lange Zeit für die einzige Realität in der DDR gehalten, sehr spät erst durch so Leute wie Katharina Wader zum Beispiel oder Patrice Potrus. Habe ich gelernt, dass es in der DDR durchaus eine migrantische Realität gab. VertragsarbeiterInnen erst aus europäischen Bruderstaaten, wie man damals sagt, also durchaus aus Ungarn, aus Polen auch und so. Und dann später aus Algerien und Mosambik, also außereuropäische Staaten. Also es gab schon durchaus eine andere sozusagen, also eine Realität, die nicht so war wie auf dem Dorf, so weiß und so. Aber von der habe ich erst spät, weit nach dem Ende der DDR, erfahren. Irgendwie auch so weird ist, weil es gibt ja Literatur dazu. Aber ich wusste einfach nicht, dass es das gibt. Ich hätte nicht gewusst, wo man das suchen soll. Mir war gar nicht überhaupt klar, dass man danach suchen kann. Also das zählt halt auch zu dem, was du das große Schweigen genannt hast, ist ja nicht nur so, jemand wird bewusst getäuscht über das Wesen des Staates davor oder der Gesellschaft davor, sondern einfach oft so ein gegenseitiges Nicht-Austauschen, Nicht-Wissen, nicht mal wissen, wo man anfangen soll zu suchen, nicht mal eine Idee davon zu haben, dass es was zu suchen gäbe. Also so, ja. Ich glaube, vielleicht Leute, die heute mit dem Internet aufwachsen, können sich das vielleicht gar nicht mehr vorstellen. Einerseits, andererseits, auch im Internet muss man wissen, wonach man sucht. Also man muss diesen Suchimpuls erstmal haben. Da kann man so vernetzt sein, wie man will.
Ja, ich versuche ganz kurz nur darauf einzugehen, was du zu Beginn gesagt hast, weil ich gerade den zweiten Part unheimlich wichtig und interessant finde. Klar, jedes postsowjetische Land hatte halt große Unterschiede. Du hast in Polen, was halt auch so mein Bezugsfeld ist, die Solidarność-Bewegung genannt. Ich denke, was halt, und da komme ich halt auch so zu diesem Bezug zu denen, glaube ich, du hattest deine Mutter erwähnt mit den Sternzeichen und diesem Fokus drauf. Bei meiner Familie war es halt sehr stark der Papst. Und das hatte natürlich, glaube ich, so eine einzigartige Position, als es dann den polnischen Papst gab. Und es gibt nach dem polnischen Papst keine weiteren Päpste und du kannst immer noch Kalender von ihm kaufen. Und er ist ja schon fast über 15 Jahre tot. Ich glaube, er ist 2004, 2005 gestorben. Das war so ein Bezugspunkt. Und natürlich halt, ne, mag es halt irgendwie Astrologie, Horoskope sein. In Polen, glaube ich, hatte halt der Katholizismus und gerade halt auch diesen Fokus auf Polen als ein Land, das sozusagen einen Papst gestellt hat, glaube ich, auch noch so einen sehr starken Bezug für viele Menschen. Wobei das ja jetzt auch bröckelt, weil immer mehr darüber recherchiert wird, was Papst Johannes Paul II. Über auch Kindesmissbrauch wusste, aktiv wusste und aktiv vertuscht hat.
Er war ja auch zu seinen Lebzeiten kein besonders progressiver
War er nicht.
Papst. Das ist ihm immer so angedichtet worden, ne? Er war immer so als der Gütige und der Ding. Also sozusagen, er ist ja schon sehr idolisiert worden, auch außerhalb der katholischen Kirche von vielen Leuten.
Also das ist so, du beschreibst es so gut, weil ich bin ja auch so ein bisschen später damit aufgewachsen. Ich meine, klar, ich bin in der Zeit aufgewachsen, 92 geboren, wo er ja da war, wo natürlich dann auch diese Ideologisierung um diesen jungen Papst. Also ne, wenn ich mir anschaue, so in den frühen 2000ern konntest du so eine Bilderbiografie von ihm kaufen. Wie dann so hier der junge Karol Wojtyla, wie er hier beim Skifahren in den polnischen Bergen. Und ich glaube nicht, dass es das mit dem Ratzinger jetzt so gibt, dass es halt in jedem zweiten Kiosk in Polen, kannst du das noch machen? Ich glaube, es hat halt wieder auch sehr stark mit diesem nationalen Zugehörigkeitsdenken zu tun. So, hey, es ist einer von uns, der es sozusagen ganz oben dahin geschafft hat. Und natürlich war halt der Katholizismus auch eine Art Coping-Strategie. Also sich irgendwie finden halt in diesem ganzen Chaos, in diesem ganzen Druck von außen. Und dieses, dass du halt auch davon gesprochen hast, dass du diese Dinge gesehen hast, wie jetzt diese Handgranaten, das sind halt auch alles, das erinnert mich auch an so viele Anekdoten, die dann so eben halt nicht oder in den seltensten Fällen aktiv kommuniziert worden sind. Nicht, dass man da so irgendwie so am Mittagstisch sitzt und dann irgendwie die Eltern erzählen, auch übrigens, wir hatten auch Schießunterricht oder wir haben mit Handgranatenattrappen im Sportunterricht geworfen, sondern dass es halt das aktive Nachfragen brauchte. Das ist, und das geht so ein bisschen einher in diese ganze andere Thematik, die du angesprochen hast, dass es diese Bewusstwerdung von vielen einzelnen Individuen, wie auch dir, wie du es beschreibst, gebraucht hat, zu erkennen, so hey, okay, so geil oder so toll oder so positiv war der Sozialismus gar nicht. Oder es gab halt auch diese negativen Sachen neben dieser Idealisierung. Mir kennt man ja auch, das ist halt auch so dieses Ideal ist, woran alle sich zu halten haben, woran sich alle zu orientieren haben, was es so diese ständigen Widersprüchlichkeiten gibt, ne, diese Vorbereitung auf da im Westen, da sind die Bösen, da sind die Nazis oder generell der Westen, der Kapitalismus, das war ja auch so dieses große Plakative, ne, mit dem Westen und dem Osten und dem eisernen Vorhang und da waren ja auch so viele Geschichten, die das alles so vorangetrieben haben, aber eben aufs Klein-Klein, dadurch, dass es, glaube ich, auch nie so eine reflektierte, äußerliche Kritik daran gab. Also so wie man heute beispielsweise auch, du hattest ganz am Anfang über die Amtseinführung von Donald Trump gesprochen, können das alles live miterleben, was auf der anderen Seite passiert. Ich gehe schon davon aus, dass es halt diese Reflexion oder diese Möglichkeit der Reflexion und vor allem der Staatskritik in halt post-sowjetischen Ländern so nicht gab oder so nicht geduldet worden ist, dass man das halt in dem Zeitraum auch schon irgendwie in einen öffentlichen Diskurs hätte bringen können. Das schürt ja auch eine immense Einsamkeit, weil man sich ja im Stich gelassen fühlt von einem Staat, in dem man eigentlich lebt. Und dann halt noch dieses runtergebrochene, so okay, was passiert in meiner direkten Wahrnehmung mit diesen Menschen, mit denen ich irgendwie befreundet war, mit denen ich irgendwie zu tun hatte, dass etwas in ihnen vorgeht, was ich mir nicht erklären kann, aber mir fehlen die Worte dazu. Und dass diese immense, geschürte Sprachlosigkeit ja auch dazu führt, vor allem bei bestimmten Menschengruppen, wie jetzt, ne, wenn wir jetzt beispielsweise bei Männern in Ostdeutschland sprechen, dass das ja auch im Nachhinein ja weiterhin diese Sprachlosigkeit weiterschürt. Weil es ist so, du hast nie gelernt, was das für Begriffe sind. Du hast nie gelernt, dich damit auseinanderzusetzen. Du hast nie gelernt, diese Möglichkeit zu haben, diese Fragen zu stellen. So, okay, warum ist das so? Warum war das so? Ne? Oder beispielsweise so als Vorannahme, deine Eltern zu fragen, so, hey, okay, ist euch das auch aufgefallen, was mit den Leuten da, die mit mir jungen Pioniere waren, was mit denen abgeht jetzt? Also es ist für mich in so einer Wahrnehmung, dass dieses ganze Konstrukt einfach ein perfekter Hort war, so traurig wie das klingt, diese Einsamkeit zu schüren und zu perfektionieren. Auf eine Art und Weise, die jetzt halt bei sehr, sehr vielen Menschen ausschlägt und es sehr individuell abhängig davon sein kann, ob sich Menschen wie jetzt du beispielsweise damit beschäftigen und sich damit auseinandersetzen oder eben halt auch nicht und da weitermachen, was sozusagen durch den Zerfall der DDR begünstigt worden ist.
Ja, also weil du ja gesagt hast, können sich die Eltern das vorstellen, ne? Also können die Eltern sich vorstellen, was da passiert? Dazu, glaube ich, kann ich nur sagen, in ganz vielen Romanen zu dieser Zeit, aber auch nicht Non-Fiction-Texten über diese Zeit, zu Ostdeutschland zumindest, findet sich, wenn man so Eltern, wenn da so Eltern beschrieben werden, oft der Satz, ja, provozier doch nicht. Also provozier doch nicht den Nazi, oder nee, den Nazi haben sie ja oft gar nicht gesagt, provozier doch nicht die anderen, dann kriegst du auch keine Probleme. Also sozusagen ordne dich doch ein, irgendwas musst du ja gemacht haben, wenn die dich jagen oder dir aufs Maul hauen oder so. Und damit einhergehend natürlich auch so nicht anerkennen und auch nicht sehen der Gefahr, die von diesen Leuten ausgeht, ihrer Ideologisierung. Und ich glaube auch ganz oft so ein sich nicht vorstellen können, vielleicht aber auch nicht vorstellen wollen, dass die wirklich Nazis sind. Ich meine, das ist ja eine Geisteshaltung, die durch die Zeiten, also dass man sich bei Nazis nicht vorstellen kann und will, dass sie wirklich Nazis sind, das ist ja nur eine, also ich meine, das haben unsere Eltern nicht exklusiv oder meine Eltern nicht exklusiv gehabt oder die Eltern in dieser Zeit. Man muss gerade sagen, so ganz persönlich, meine Eltern gehörten dann noch, also die haben mir nie gesagt, provozier doch nicht. So, jeweils nicht so deutlich, sagen wir mal so. Ich glaube, da ging es schlimmer. Ja. Genau, dass sich die Leute, von denen man am ehesten Schutz und Liebe erwarten würde, sich quasi zumindest gefühlt auf die Seite der Leute stellen, die dich bedrohen. Das ist natürlich auch so eine Trauererfahrung, also letztendlich. Also eine Erfahrung, über die man traurig sein könnte, wenn man denn in dem Augenblick, wenn ich in dem Augenblick, ich und andere in dem Augenblick überhaupt wahrgenommen hätten oder richtig benennen könnten, was da eigentlich passiert. Und nicht erst, wie es oft ist, mit 30 Jahren Abstand, wenn man dann so Bücher liest und dann so denkt, ach ja, stimmt, das ist damals passiert. Und so ist es ja oft. Also viele Gefühle, weiß nicht, wie es dir damit geht, aber eine Anforderung heutzutage ist ja oft so, jemand fragt, wie fühlst du dich? Und dann gibt es so, zumindest von bestimmten Leuten, so die Anforderung, dass du sofort wissen musst, wie es dir geht. Und dann sollst du darauf ehrlich antworten. Es gibt auch parallel, du sollst gar nicht wissen, wie es dir geht, du sollst einfach nur antworten, mir geht's gut und so. Wir kennen das so, es gibt schon auch, aber gerade so unter, wie soll man sagen, progressiveren, aufgeklärteren Leuten irgendwie wird irgendwie heutzutage oft erwartet, dass man so sofort Zugang zu seinen Gefühlen hat oder so. Ja. Und die Wahrheit ist doch, also zumindest für mich, ich weiß in dem Augenblick, wenn mich jemand fragt, oft überhaupt nicht, wie es mir geht. Deswegen war ich vor diesem Podcast auch irgendwie so aufgeregt. Ich habe zugesagt, weil ich dich schätze und deine Arbeit schätze. Aber ich dachte so, ich wusste, also was soll ich denn sagen? Und das ist ehrlich gesagt die Emotion, oder wenn man mich fragt, wie es mir geht, ist es der am häufigsten auftretende Zustand. Und Emotionen kommen manchmal so wirklich so entweder nachgereicht, manchmal Tage später weiß ich, wie es mir geht. Und das ist schon echt ein Fortschritt zu früher. Oder mein Körper teilt mir das mit, wenn meine Hände zittern oder so und ich mir denke, es hängt bestimmt irgendwie mit Gefühlen zusammen. Was muss ich mir dann im Kopf quasi zusammendichten? So, oder das muss ich im Kopf kombinieren. Das ist gar nicht so ein direkter emotionaler Zugang. Jedenfalls, was damals passiert ist, also sozusagen so dieser gleichzeitige, empfundene zumindest Verrat von FreundInnen, Eltern, dem System, was dich im Stich gelassen hat vorher, irgendwie jedenfalls, ist ja zusammengebrochen, dem System, was dich im Stich gelassen hat danach, nämlich klarzukommen mit der Welt so oder zumindest dafür zu sorgen, dass die Polizei sich mit den Nazis beschäftigt, dass sie überhaupt irgendwas macht, wenn jemand zusammengeschlagen wird. Ja, so. Es ist so ein bisschen ungerecht zu sagen, alle haben mich verraten. Da kann man natürlich genug dazu sagen, was das wahrscheinlich relativiert und die Zeit und so. Aber das Empfinden, wenn ich heute sagen würde, wie es mir damals gegangen ist, dann war es einfach ein dreivierfacher Verrat von allen möglichen Seiten, von dem man sich in Stich gelassen gefühlt hat, von dem ich mich in Stich gelassen fühlte zu dieser Zeit. Und mit verbunden, aber gleichzeitig mit so einer Überforderung, überhaupt zu sehen, dass diese gleichzeitigen Verratsmomente passieren. Und selbst wenn ich das gesehen hätte oder wenn ich es gesehen habe, hatte ich ein echtes Problem, das auszudrücken. Also weil die Leute, die mir am nächsten standen, wie zum Beispiel meine Eltern, waren ja sichtbar selbst überfordert mit der Zeit. Wie geht man denn zu so jemandem hin, der gerade Angst hat, seine Arbeit zu verlieren und total Panik hat wegen einer, also auch wenn die natürlich nicht sagen, dass sie Panik haben, aber als Kind kriegt man das ja irgendwie mit. Angst hat, den Job zu verlieren, Angst hat, gesellschaftlich unterzugehen. Wie geht man denn zu so jemandem und verlangt Erklärungen quasi oder verlangt überhaupt irgendwas? Also weißt du, selbst das so verbalisieren zu können, wie ich das jetzt kann, hätte ich zu dieser Zeit nicht gekonnt. Mir war unser Verhältnis gar nicht so klar. Ich glaube, was heute oft vergessen wird, wenn man über diese Zeit so redet, ist, wie vieles nonverbal gelaufen ist. Also vieles, was wir heute besprechen, also wenn wir die Hilflosigkeit der damaligen Zeit besprechen, auch miteinander umzugehen, ist es ja immerhin schon mal eine Verbalisierung überhaupt des Verhältnisses. Damals, glaube ich, war es oft so, man guckte sich einfach so gegenseitig an und wusste nicht, was los ist, aber man wusste auch nicht, was man sagen sollte. Hm. Und Zugang zu so einem Gefühl von Verlust. Ja, als der Sozialismus untergegangen ist, das habe ich als Kind als riesengroßen Verlust empfunden. So, weil ich daran geglaubt habe, habe ich ja schon gesagt, auf diese märchenhafte Art und Weise. Und ich habe damals offenbar einen Prozess vollzogen, den viele heute mit dieser Ostalgie und Nostalgie und so vielleicht nachträglich nachvollziehen, erst als Erwachsene. Mir ging das damals schon so, vielleicht gucke ich deswegen da auch anders drauf, das kann schon sein. Ich fand es jedenfalls eine krasse, beängstigende, existenzielle Verlusterfahrung. Und dann kam der ganze andere Scheiß noch oben drauf. Verlust von Freundinnen, Verlust der Eltern als Eltern, also als Eltern, die dir sagen können, wo es lang geht, sozusagen, die dir Orientierung geben können. Deine Eltern sind halt Selbstverlorene in diesem großen Dings. So. Verlust von der Vergangenheit, weil es ja offenbar nicht stimmte, was dir da erzählt wurde. Das kriegte man so nach und nach raus, wenn man es rauskriegen wollte. Merkst du mich, wie ich immer Mann sage? Ne? Mann ist ja, sag mal, immer das brandenburgische Ich, statt Ich zu sagen, ist immer auch so immer dieses dieses Depersonalisieren. Also ich habe das so empfunden. Heute würde ich sagen, als vielfachen Verrat verschiedener Dinge, die mir vorher als gewiss galten, quasi. Und dabei war ich ja immer noch, das muss man immer noch sagen, immer noch privilegiert. Also wir waren halt nicht arm, nicht wirklich. Wir hatten nur ständig Angst davor, arm zu sein oder arm zu werden. Ja? Was ich bis heute nicht loswerde übrigens. Ich muss immer so eine bestimmte Summe Geld auf dem Konto haben und so. Also immer diese, jedenfalls in den 90er Jahren, ich glaube, das haben viele Leute, selbst wenn ihre Eltern nicht arbeitslos waren, die ständige Angst davor, arbeitslos zu werden. Die ständige Angst davor, arm zu sein. So. Genau, also sozusagen das Zusammenbrechen verschiedener Gewissheiten, der Verrat von Institutionen, aber eben auch Personen, die einem nahestanden. Und das alles so gleichzeitig. Und dafür dann keine Worte und keine Erklärung und entsprechend auch keine Trauer zu haben. Oder sie vielleicht, natürlich, sie wird schon da gewesen sein, aber gar keinen Zugang dazu zu haben. Und erst jetzt so 30 Jahre, über 30 Jahre später darüber so zu sprechen, das ist schon, also mir ist schon klar, ich weiß nicht, wenn Leute das hören, denen ist das vielleicht irgendwie so viel. Also das ist so viel gleichzeitig. Und ich kann nur sagen, ja, genau so war es. Also total viel gleichzeitig, was es einem schwer macht, das irgendwie in so in in Begriffe und Geschichten zu packen. Hm. Ja? Also nur noch eins dazu. Mir ist halt damals, als ich dann, ich bin ja dann später, hab dann studiert und Journalismus und so und hab so mit dem Schreiben fangen oder weitergemacht, Kurzgeschichten geschrieben habe ich schon als Kind. Ist auch so dieses Journalismus, was mir heute irgendwie klar ist, so Journalismus, wenn man sich so meine Texte anguckt, die ich über die Jahre schreibe. Am Anfang habe ich nur so Texte geschrieben, so Nachrichtentexte, Dinge, die das nur beschreiben, mich selber überhaupt nicht reingebracht. Das hat sich nach und nach verändert. Mein Gefühl ist, dass ich über die Zeit mit dem Journalismus und mit dem Schreiben überhaupt erst gelernt habe, dass es alles Versuche sind zu sprechen. Und nochmal, dazu muss man sagen, ich bin immer noch in einer relativen privilegierten Position. Nicht nur, dass meine Eltern nicht arbeitslos waren, auch dass ich blond war und blauäugig und so und bin, also grauhaarig jetzt inzwischen, aber so. Das hat mich natürlich alles in Situationen auch geschützt und hat mich nicht irgendwie, es wäre noch sehr viel härter gegangen. Das muss ich dazu schon auch sagen. Aber schon in so einer relativ privilegierten Position war es einfach schon so viel. Also war es so eine Überforderung. Und deswegen zum Beispiel tue ich mich auch schwer damit, bis heute meinen Eltern so die Schuld für verschiedene Sachen zu geben, weil die waren auch überfordert. Also ich verstehe, dass Überforderung so groß sein kann, dass man nicht weiß, wie man reden soll. Wenn man überhaupt zu dem Impuls kommt, dass man reden könnte.
Mhm.
Ja. So. Ja, sorry. Das ist alles so ein bisschen, mir ist das schon klar, das ist alles so ein bisschen sehr gesplittert. So. Es hat aber damit zu tun, dass es mir bis heute schwerfällt, glaube ich, diese Erfahrungen von damals so in so einzelne Geschichten zu zerhacken, die dann für sich jeweils Sinn ergeben. Mhm. Gar nichts ergibt irgendwie Sinn, eigentlich irgendwie. Also jedenfalls nicht in so einer, wie wir es gewohnt sind, im westlichen Geschichten erzählen von hier habe ich angefangen, da bin ich hingekommen und dazwischen habe ich die und die Hindernisse überwunden. Jetzt bin ich ein neuer Mensch. So. Das hat, also dieses Entwicklungsromanhafte ergibt sozusagen, das kriege ich bei der Beschreibung dieser Prozesse nicht hin. Hm. Ja, tatsächlich.
Erstmal möchte ich damit anfangen, dass du dich dafür nicht entschuldigen brauchst. Also es ist deine Geschichte und die mag halt komplex sein. Und ich glaube, das ist auch so, auch angeknüpft an dem, was du jetzt gerade zuletzt gesagt hast, dass es unsere falsche Erwartungshaltung, wie wir Geschichten von Menschen oder Lebensrealitäten wahrnehmen zu haben, dass wir davon, wie du es auch gerade beschrieben hast, das ist so dieses 1A-Kapitalismus-Denken so, hier, ich komme aus dem und dem Ort und jetzt mache ich dies, das, jenes und das waren meine, können wir gleich Anglizismen verwenden, Challenges, die ich dann überwunden habe und daraus bin ich ein so viel besserer Mensch geworden und ich habe dies, das, jenes gelernt und das ist halt einfach nur so ein Kapitalismus-Bullshit, mit dem man halt auch wieder schüren will, so hey, jeder kann das irgendwie schaffen, auf die zeigt man dann immer so schön, das sind dann diese Paradebeispiele, die es dann geschafft haben, um dann halt auch so, ne, diese frühen Geschichten vom Tellerwäscher zum Millionär oder sonst was, ne, dass man es aus der Armut oder was auch immer geschafft hat. Und das ist ja auch dieses Problematische, dass wir das nicht mit anerkennen, dass das Leben eben so nicht funktioniert. Und es resoniert extrem mit mir dieses Überfordertsein, weil halt so vieles gleichzeitig stattgefunden hat. Bei mir war es halt nicht diese Geschichte, dass ich in Ostdeutschland aufgewachsen bin und diese ganzen anderen Aspekte deiner Lebenserfahrung und Lebensrealität. Aber das ist jetzt nur ganz kurz gegriffen, weil um mich geht es nicht in dieser Folge. Menschen, die eine komplexe posttraumatische Belastungsstörung haben, das ist ja auch schon in der Begrifflichkeit oder Teil der Diagnose, dass es davon ausgeht, dass es über einen längeren Zeitraum hin traumatisierende Ereignisse gab. Und das ist auch das Schwierige, je nachdem, wann diese Ereignisse stattgefunden haben, über welchen Zeitraum und wann es sozusagen zu Ende war, da überhaupt Zugang zu finden, so okay, was hat alles stattgefunden, wie kann man das ordnen? Weil natürlich, wenn man sich jetzt mit der Psychotherapie beschäftigt, da kann ich halt auch nur erfahrungsweise aus der Verhaltenstherapie sprechen, dass man eben schaut, okay, wie kann man diese Ereignisse so einigermaßen herauskristallisieren? Also, dass man dann halt sagen würde, okay, welche Bezugspunkte gab es da? Waren es jetzt, ne, wenn wir das jetzt auf dein Beispiel überschlagen oder überlegen, dann gab es halt die Eltern, wo es dann natürlich auch extrem schwer ist, weil Eltern sind im besten Fall Bezugspunkte, sind Bezugspunkte, woran wir uns orientieren. Das heißt, das, was unsere Eltern machen, wie sie zu bestimmten Dingen reagieren, so lernen wir, dass es wahrscheinlich sehr okay ist, wenn wir so ähnlich reagieren. Wir wissen ja auch, dass es auch sehr negativ ausschlagen kann. Also nicht nur in dieser, ich bin überfordert mit dem und ich sehe diese Überforderung meiner Eltern an und ich weiß nicht, wo ich hingehen soll, weil ich nicht sehe, dass meine Eltern die Kapazitäten haben, meine Überforderung mit aufzufangen oder der etwas entgegenzuhalten. Aber du hattest ja auch gesagt, junge Erwachsene, die Nazi-Parolen durch ihre Eltern aufgeschnappt haben. Und dann sind es halt solche und jene Bezüge. Und dieses Verbalisieren, das ist natürlich halt, man muss diese Möglichkeiten haben, man muss den Raum haben, man muss die Zeit haben dazu. Und es ist natürlich verständlicherweise absolut schwer, wenn man noch nie gelernt hat, dass es dafür Wörter gibt, dass es Räume dafür gibt, wo man sich halt damit auseinandersetzen kann. Und deshalb verstehe ich das absolut, dass es da halt so schwierig ist, weil ich das halt von mir selber kenne, dass ich mich aufs Übelste nur aufs Performen konzentriert habe und halt nie darüber nachgedacht habe, so ja, okay, vielleicht bräuchte ich mal Hilfe, vielleicht bräuchte ich mal jemand Professionelles, der darüber spricht, weil je nach Bezugspunkte auch im Erwachsenenalter kann es ja auch einfach nur weitergeschürt werden, was du im Kindesalter gelernt hast. Also dieses, ne, ich muss Leistung erbringen, ich muss Erfolge bringen, ich muss dies, das, jenes. Und wenn du dich dann in diesen Kontexten befindest, dann ist es eigentlich absolut verständlich, dass für diese anderen Dinge gar kein Platz ist. Und es ist umso wichtiger und umso schöner, dass du diesen Bezug jetzt für dich gefunden hast, weil es ist auch so schwer zu sagen, so okay, Menschen mit dem Alter müssen dies, das, jenes erreicht haben oder müssen zu dies, das, jenem in der Lage sein. Und ich finde, das ist so schwierig, diese Erwartungshaltung voneinander zu haben, dass alle irgendwie jetzt mittlerweile 2025, alle müssen Zugang haben zu ihren Emotionen, alle müssen wissen, wie sie dies, das, jenes benennen können, aber wenn sie es nie gelernt haben, woher sollen sie das lernen? Und diese Erwartungshaltung, dass wir auch diese Kapazitäten dazu haben. Und das ist ja auch in meinem Beispiel ja auch ein Privileg, dass ich jetzt einen Therapieplatz gefunden habe, wo ich eine Person habe, mit der ich das lernen kann. Und dieses, es sollte eigentlich kein Privileg sein, weil es sollten alle Menschen einen Zugang haben, daran zu arbeiten, daran zu lernen, in welchem Umfang sie es gerne möchten und brauchen. Und dass es dann natürlich für andere Menschen auch andere Arten von Zugängen gibt. Und ich fand das auch sehr spannend, als du das erklärt hast, wie dein journalistisches Schreiben sich entwickelt hat. Also, dass du von so einer Neutralität übergegangen bist, also von der journalistischen Arbeit übergegangen bist, dich immer mehr selber zu finden in diesen Texten, die du schreibst. Und dass du auch, wie du auch so schön das gesagt hast, dass du mit deinen Texten versuchst zu sprechen. Und ich finde, das macht auch unheimlich viel aus. Und das gehört auch, klar, man kann das framen, dass es auch so zur therapeutischen Arbeit gehört, was auch von Psychotherapeutinnen empfohlen wird, sich damit auseinanderzusetzen, Dinge nicht nur in therapeutischen Settings zu wiederzugeben, zu kontextualisieren, sondern auch sich selber damit zu beschäftigen, weil bei therapeutischer Arbeit gehört auch viel Arbeit mit einem selbst dazu, dass man sich damit beschäftigt, so okay, was kann ich wie verbalisieren oder nicht verbalisieren? Also für mich, neben dem Schreiben, habe ich auch sehr viel Zugang über Fotografie dazu gefunden, so wie ich Dinge aufarbeiten kann, für die ich keine Worte finde oder noch nicht finde. Und es ist umso schöner zu wissen, so okay, dass du jetzt diese Erkenntnis für dich hast und merkst halt, okay, du möchtest eine Veränderung haben, weil der Zustand vorher dir einfach nicht gut tut und du halt in dieser Art und Weise was für dich gefunden hast. Und das ist auch etwas, was ich finde, was viel, viel, viel mehr Leute tun könnten oder sollten, dass sie sich eben damit auseinandersetzen, dass es keine Ideallösung gibt, keine Idealvorgabe gibt. Ich muss zu dieser Therapie gehen oder ich muss diese Medikamente nehmen oder ich muss diese Bücher gelesen haben, sondern dass es halt so viele unendliche Möglichkeiten gibt, in irgendeiner Weise seine eigenen Worte zu finden, dass man eben wieder Zugang zu sich selber vor allem findet und eine Einordnung in allem.
Ich muss dazu sagen, ich habe diese Geschichte mit der Neutralität und der Objektivität im journalistischen Schreiben, ne? Es führt vielleicht ein bisschen weg, aber es ist ja schon einfach ein Kampfbegriff, würde ich sagen. Also ich habe ja in Leipzig studiert, Journalismus. Und es ist wahrlich keine sehr fancy Universität gewesen. Irgendwie noch mit teilweise ProfessorInnen noch aus der, oder zumindest im Mittelbau aus der DDR, die ganz oben wurden ersetzt. Natürlich, es war eine ideologische Schulung, natürlich auch zu DDR-Zeiten. Der Journalismus. Aber wie gesagt, es war so ein Mix aus westdeutschen ProfessorInnen, ostdeutschen Leuten im Mittelbau. Und selbst an dieser unfancy Universität wurde gesagt, sowas wie Objektivität und Neutralität kann es gar nicht geben. Es sind Menschen, die das machen. Kann sowas geben wie intersubjektive Überprüfbarkeit. Das heißt, dass mehrere Menschen das Gleiche sehen zur gleichen Zeit. Es kann sowas geben wie Fairness oder Ausgewogenheit. Über solche Dinge können wir reden. Aber nicht über Neutralität und Objektivität. Das sind eigentlich Begriffe. Alles, was von Menschen gemacht ist, kommt dem nicht nahe. Oder man sagt halt, es gibt ja auch Leute, die sagen, wir verstehen Objektivität als einen Zustand, der in der Berichterstattung anzustreben ist, also der nicht erreicht werden kann, aber anzustreben ist. Und ehrlich gesagt, das klingt für mich so religiös. Das klingt für mich so, wie man in der Kirche sagt, Menschen können nicht vollkommen sein, aber wir streben es an. So, was es gibt, sind so Nachrichtenwertkriterien und Kriterien, nach denen man Nachrichten schreiben kann und so. Aber Objektivität und Neutralität in den 90ern, späten 90ern und 2000er Jahren, als ich studiert habe, war das zumindest universitär ein Begriff, der stark auf dem Prüfstand stand, ja. Und der ist meines Erachtens nach in den letzten Jahren so wieder zu so einem Kampfbegriff geworden, im Sinne von, es gibt eine neutrale Position, in Klammern oft ist es so eine Form von Mehrheitsposition, Hegemonialposition, und die beschreibt, wie es wirklich ist, und dann gibt es halt so Partikularpositionen, Betroffenenpositionen von Leuten, die aber eigentlich nicht zählen irgendwie oder die denen irgendwas fehlt. Um irgendwie neutral zu sein und so. Ja, also das sind einfach, das ist nicht das Thema jetzt hier, aber Neutralität und Objektivität sind ganz schwierige Begriffe, finde ich. Aber es wäre ein eigener Podcast wahrscheinlich, darüber zu reden. Ich will nur sagen, es ist schon damals in Frage gestellt worden, zu Recht. Ich habe halt nur beim Schreiben, habe ich so gemerkt, ich habe mich das am Anfang gar nicht getraut. Ich habe meine Position gar nicht für wertvoll genug erachtet, könnte man sagen, um dass sie in einem Text auftaucht, quasi. Also es war nicht nur das. Ich glaube, es ging auch darum, als wir haben in Leipzig zusammen mit KommilitonInnen eine Zeitung gegründet, die gibt es auch heute noch. Grüße gehen raus an Luze, so heißt die jetzt inzwischen. und es sollte schon auch, das sollte eine Zeitung sein, die anders als so die halt relativ neutral, trocken, könnte man sagen, berichtet mit Informationen, damit Leute sich auf dieser Grundlage eine Meinung bilden können. Das sollte schon ein sehr beobachtendes Medium sein. Ja? Aber ich weiß noch, daran kann ich mich schon gut erinnern, wie sehr das mit mir korrespondiert hat, so die Dinge nur zu beobachten, sich bloß nicht zu sehr zu positionieren, sich nicht so einzumischen und vielleicht, na klar, auch aus so einem Stück von Angst heraus in die Öffentlichkeit zu treten, aber schon auch aus so einer Positionierung heraus. Ich habe bisher doch schon keine Worte für alles gefunden. Also ich weiß ja gar nichts über mich. Ich kann mich gar nicht ausdrücken. Dieser Mehrfachverrat, diese Mehrfachüberforderung, noch immer 10, 20 Jahre später habe ich keinerlei Erklärungen und Worte dafür. Alles, was ich dazu höre, auch offiziell, diese Zeremonien zur deutschen Einheit und so, es hat alles nichts mit mir zu tun. Es erklärt alles gar nichts. Und wenn ich jetzt anfange zu schreiben, ich kann mich selbst ja nicht erklären. Ich weiß gar nicht, worin der Wert meiner eigenen Erfahrungen besteht. Ehrlich gesagt, selbst diese Nazi-Gewalt der 90er Jahre, die es übrigens auch später gab, aber nehmen wir mal diesen Begriff Baseballschlägerjahre. Bevor es diesen Begriff Baseballschlägerjahre gab, das weiß ich inzwischen, waren sich viele Leute, inklusive mir, die diese Zeit erlebt haben, ja überhaupt nicht mal im Klaren, dass es eine kollektive Erfahrung ist. Also, the most basic thing, dass du halt weißt, es ist nicht nur mir passiert, es ist auch anderen passiert. Dass es einfach so überschrieben worden ist vom eigenen Gedächtnis, was ja hinterher solche Erfahrungen vielleicht auslöschen will, also ausradieren. So. Es ist immer noch irgendwie da, aber so ganz verwischt. Ja? Was ausgelöscht worden ist von der Erzählung vieler Eliten in Ostdeutschland, die gesagt haben, was, Nazis? Wir haben kein Nazi-Problem. Und wenn das immer und immer wieder wiederholt wird und wenn jede Intervention dagegen entweder als Nestbeschmutzertum, also als Nestbeschmutzer, oder als, ja, die blöden Wessis, die wieder so böse Texte über uns schreiben, geframed wird, dann glaubt man oder glauben zumindest viele, es sind ja nicht alle, die diesem Prozess unterlegen sind. Es gab auch sehr, sehr mutige Leute, die ganze Zeit lang wussten, was abgeht auch und so, und die sich das vielleicht auch nicht leisten konnten, diese Erinnerungen zu verwischen, muss man schon auch sagen. Aber für ganz viele Leute traf offenbar genau das zu. Das habe ich auch in Reaktionen auf mein Buch gemerkt. Also wir waren wie Brüder, was sich ja mit dieser Zeit beschäftigt. Dass ihre Erinnerungen und sämtliche Erklärungen, die damit hätten einhergehen können, und sämtliche Gefühle einfach begraben waren. Und das hat auch damit zu tun, ich meine, ich habe ja von verschiedenen Verratsmomenten gesprochen, und einer der größten Verratsmomente ist ja auch der Verrat an sich selbst. Wenn man weiß, ich müsste in dieser Situation so und so handeln, ich müsste mutig sein, ich müsste was sagen. Und aber weil man tatsächlich oder vermeintlich den Eindruck hat, man will jetzt, müsste diesen Moment überleben oder man will jetzt nicht uncool sein, das ist ja so eine Range von, ich will nicht uncool sein, beziehungsweise ich will hier jetzt einfach nur feiern oder was auch immer, zu scheiße, ich komme hier nicht an das Leben wieder raus, als wenn ich irgendwas erzähle. So. Also im Umgang mit dieser, mit rechten, rechtsextremen, faschistischen, grausamen Druck, der sozusagen einem da plötzlich gegenübersteht, dass da Menschen sich selbst verraten haben. Ich habe mich auch selbst verraten. Oft genug nicht gesagt, das in mich reingefressen, nur innerlich wütend gewesen. So. Weißt du, in Reaktion auf mein Buch, ich habe Reaktionen von Leuten bekommen, Frauen zum Beispiel, ganz vielen auch, die sind heute Journalistinnen, Anwältinnen, frag mich nicht, Leute, die sehr viel Kontrolle über ihr Leben haben, muss man sagen. Sehr viel vielleicht auch Kontrolle über das um sie herum. Und die dir dann erzählen, weißt du, damals, ich habe dabei zugeguckt, wie sie meinem kleinen Bruder haben Hundescheiße fressen lassen. Ich habe dabei zugeguckt, wie sie meinem kleinen Bruder Zigaretten, an meinem kleinen Bruder Zigaretten, damals so ein beliebter Sport in den 90ern, Zigaretten an Menschen ausdrücken. Und ich habe nichts gemacht, hätte das verhindern müssen. Aber ich habe nichts gemacht. Das heißt, also auf diese ganzen Verratsmomente kommt sozusagen noch der Verrat an einem selbst. Und der Punkt ist halt, das, was viele Leute nicht bedenken, also auch weiße Leute, die so denken, man könnte mit dem Faschismus schon irgendwie klarkommen, man könnte schon irgendwie unter ihm überleben, man könnte das schon irgendwie, es würde einen nicht selbst treffen. Erstens ist es so, also bei aller auch richtig herausgestellten, so dass es privilegierte Positionen gibt und so. Wer das Opfer ist, bestimmst nicht du. Es bestimmt der Nazi. Und der Nazi kann ganz leicht sagen, du siehst aus wie ein Jude. Und wenn die das 3-4 Mal sagen, dann bist du das irgendwann. Es gibt diesen Fall, sorry, wenn ich so abstreife, aber es gibt diesen Fall, diesen Mord von Potzlow. Ich weiß nicht, ob du davon gehört hast, aber es gibt in so einem brandenburgischen Dorf, Potzlow, wer das sehen will, mal googeln. Und da gibt es diesen einen Jungen, der später auch Opfer wurde, der am Anfang zusammen mit den Rechten, mit den Nazis loszieht und sie dringen in so ein Haus ein und die Leute, die da wohnen, rufen gar nicht die Bullen, sondern ziehen sich auf die Veranda zurück und trinken, alle saufen irgendwie. Dann sagt einer aus der Gruppe zu dem späteren Opfer, sagt dann, du bist doch ein Jude. Und er soll sagen, dass er Jude ist. Und er sagt es nicht und sie fangen an, ihn zu quälen. Und dann sagt jemand anderes, nämlich dieses Paar ist es, glaube ich, was sie da aus ihrem Haus auf die Veranda vertrieben haben. Diese eindringende Jungsgruppe sagt dann, er sagt doch schon, dass du Jude bist, dann ist es vorbei. Und dann sagt der Typ, dass er Jude ist. Und dann geht's erst richtig los. Sie quälen ihn halt so lange, bis er tot ist und versenken ihn in einer Jauchegrube. Und es kommt nur dadurch raus, dass der Täter damit prahlt. Also einer der Täter damit prahlt. Sonst wüssten wir vielleicht bis heute nichts vom Mord von Potzlow und wie dieser Junge verschwunden ist. Das heißt, bei aller Privilegierung ist es schon so, dass im Endeffekt Faschismus und auch Straßenfaschismus, Faschismus in all seinen Inkarnationen, ist eine Willkürherrschaft. So. Heißt, die legen fest, wer du bist. Nicht du selbst. Das war jetzt so ein Exkurs, glaube ich, deswegen, weil viele Leute, glaube ich, glauben, sie könnten dem irgendwie entkommen durch Schweigen, durch so Dings. Opportunismus hat einen Preis. Opportunismus, Schweigen hat einen Preis. Nämlich, bei mir kann ich es nur sagen, ich habe das so in mich reingefressen auch, dieses Nicht-Aussprechen von Wut, von Trauer, von so allem, mal was zu sagen. Das verstopft dir quasi fast schon physisch die Sprechorgane sozusagen. Man vermauert sich so in sich selbst. Das ist so, man sozusagen die Organe, die dazu da sind, um zu reden, um sich auszudrücken. Ich habe die halt zu abgestopft. Mit allem, was ich geschluckt habe, statt das irgendwie rauszulassen. Und jetzt würde ich immer zu Leuten sagen, wenn ihr überleben musst, überlebt. Bitte keine Heldentat, bitte nicht sozusagen, bitte nicht Ernst Thälmann nachmachen und den kommunistischen, also weißt du, so das, was ich gelernt habe in meiner Kindheit, irgendwie so, egal wie viele auf dich zukommen, du verteidigst dich und stirbst oder so. Menschen sollen überleben. Ihr, die ihr dazuhört jetzt, ihr müsst überleben. Und wenn ihr überleben müsst an so einem Punkt, dann macht es auch. Es ist nur so, wenn das deine dauerhafte Position wird, also wenn du nicht ins Sprechen kommst, es hat einen Preis. Opportunismus, ständiges Schweigen hat einen Preis. Es macht was mit dir. Du verlernst, entweder du lernst überhaupt nicht richtig zu reden oder du verlernst es zu reden. Du merkst immer nur diesen Kessel, der in dir brodelt und wo irgendwie so giftige Dämpfe aufsteigen, aber die bleiben in dir, weil der Ausgang nach draußen ist quasi versperrt. Du merkst sozusagen, dass es in dir arbeitet. Und arbeiten ist eine euphemistische Beschreibung für, dass es dich irgendwie vergiftet von innen. Und es macht was mit dir. Und dass man seine Trauer nicht ausdrücken kann und dass man keinen Zugang zu Gefühlen hat, ist wahrscheinlich noch eines der weniger schlimmen Aspekte, die damit einhergehen. Bis heute weiß ich nicht genau, was genau alle Konsequenzen dieser Art von Umgang sind. Aber Verlernen des Sprechens, Verlernen des Fühlens auch in gewisser Hinsicht, ist mit Sicherheit einer davon, würde ich sagen.
Kurz zurück zu dem, was du anfangs noch gesagt hattest, also mit dem Journalismus und dass es eigentlich eben diese Objektivität, wie sie so idealisiert wird, gar nicht geben kann. Und diesem, was ich spannend fand, dass du gemeint hast, ist, dass du dich nicht getraut hast und deine Position als nicht wertvoll genug gesehen hast, um in irgendeiner Weise sie sichtbar zu machen und darüber zu sprechen. Und ich glaube, das geht ein Stück weit damit einher, warum viele Individuen, also wenn wir jetzt nicht von Personengruppen sprechen, sondern von Individuen sprechen, die in solchen Momenten, wie du es jetzt gerade beschreibst, mit diesem Mord von Potzlow, dass sie ja eigentlich doch etwas wert sind, weil ihre Aussage, ihr Handeln hätte in diesem Moment auch eine andere Entscheidung erwirken können. Und ich bin da auch bei dir, dass man jetzt nicht von allen Menschen erwarten kann, so jetzt spielt euch auf als Helden, macht da irgendwie was, seid die ganze Zeit laut, weil es ja auch irgendwie so ein bisschen verblendet ist, von allen Menschen halt so etwas zu erwarten, weil dadurch, dass Menschen so komplett individuell sind und auch mit individuellen Privilegien, mit individuellen Diskriminierungserfahrungen, mit individuellen Aufgaben im Leben, also von Care-Arbeit, Kinder, die sich um pflegende Angehörige kümmern müssen, Menschen, die behindert sind oder eine Behinderung haben. Also was verlangen wir halt von Menschen ab, die wir halt nicht kennen, aber was wir immer noch verlangen können, ist, was du richtig gesagt hast, diese Aufforderung, etwas zu tun, in welcher Intensität, in welchem Ausmaß auch. Und es kann natürlich schon damit anfangen, laut zu werden und halt in solchen Situationen zu sagen, so hey, was da passiert, das ist falsch. Und es sind immer wieder solche Ereignisse, die wir vielleicht medial aufschnappen, dass Situationen passiert sind und Menschen nicht eingegriffen haben in irgendeiner Weise. Und es geht nicht darum, sich dann dazwischen zu stellen, aber vielleicht eben andere Leute dazu zu holen, in der Mehrheit zu sein, zu sagen so, hey, ne, wir lassen nicht zu, dass das passiert. Sei es jetzt ein ganz konkretes Beispiel, so wie viele Menschen sich versammeln, um beispielsweise Abschiebungen zu verhindern. Und einfach die Masse an Menschen dafür sorgt, dass die Abschiebung nicht stattfinden kann. Ich finde, dadurch erkennt man ja auch an, wie viel Individuen in einem Kollektiv ausmachen können. Welche Stärke dahinter stecken kann. Und deshalb finde ich es auch schwierig. Also ich kann es nachvollziehen, aus meiner Geschichte zu sagen, so ich weiß nicht, wie viel meine Geschichte oder mein Selbst irgendwie einen Wert hat. Und das hat natürlich unterschiedliche Faktoren bei uns beiden, warum das so entstanden ist, dass unsere Positionierung so sind oder dass wir halt so frei sagen können, so ich weiß nicht, was ich für einen Wert habe oder was meine Stimme für einen Wert hat. Und dass es umso wichtiger ist, dass wir halt eben rausgehen, eben mit diesen Möglichkeiten als Individuen und sei es jetzt eben über journalistische Arbeit oder eben über Arbeit in Form von Romanen, von Büchern, eben diese Zugänge zu finden und eben auch raus aus dieser Sprachlosigkeit und dieser Einsamkeit, die halt eben einherging früher durch diese fehlenden Möglichkeiten, schneller und einfacher ähnlich denkende und ähnlich fühlende Menschen zu finden. Also ich finde, das ist halt schon ein Mehrwert, den wir haben durch solche Zugänge wie Internet oder soziale Kanäle. Und gleichzeitig, dass wir auch voneinander lernen können, irgendwie diese Zugänge zu erfahren. Also dieses Lernen oder dieses das, was mit uns passiert, eben wenn wir so eine Weiterentwicklung machen, das ist ja in den seltensten Fällen, dass du ganz alleine irgendwie in so einem hermetisch verschlossenen Raum, dass das mit dir passiert, sondern das sind Einflüsse von außen, das sind Einflüsse, die du in dir zulässt und mit dir arbeiten lässt. Das ist einfach dieses Zulassen von, okay, was macht das jetzt mit mir, wenn ich jetzt über diese Dinge nachdenke, die passieren, über diese Erfahrungen, die mit mir passiert sind. Und klar, es geht nicht immer darum, eine schuldige Person zu finden, zu sagen, so hier, meine Eltern waren schuld. Es ist natürlich ein entlastendes Thema, die Schuld wieder halt von sich selbst in irgendeiner Weise auf jemand anderen abzulegen. Arbeitstechnisch ist es einfacher, dann auch zu sagen, so ja, hier XYZ waren schuld, aber ich nicht oder ich nur zu einem Teil. Es kann natürlich auch befreiend sein und man muss auch anerkennen, dass gerade halt auch Eltern in einem bestimmten Kontext dennoch eine Verantwortung haben, auch wenn sie selber überfordert sind, weil es ja immer noch eine Entscheidung ist, eben mit Kindern zu leben und auch eine Entscheidung ist, wie dieses Leben geführt werden kann. Natürlich mit sehr vielen abhängigen Faktoren von den äußerlichen Umständen, von den eigenen Erfahrungen. Aber ich finde, wir sollten schon wissen, welchen Einfluss, positiv als auch negativ, wie wir ihn framen mögen oder benennen möchten, auch eben Menschen hatten, die die Verantwortung über uns hatten in der Vergangenheit. Und jetzt natürlich eben aus so einer Retroperspektive haben wir natürlich diese Möglichkeiten, über Dinge zu erfahren, wie du auch vorhin noch erwähnt hast, dass das, was du alleine gespürt hast, dass es ja ganz viele Menschen diese Überforderung gespürt haben, dass ganz viele Leute sich sehr ähnlich gefühlt haben in den Baseballschlägerjahren. Aber natürlich halt auch dadurch, dass halt dieses kollektive Denken, dieses kollektive Zusammensein, dieses kollektive Fühlen einfach nicht da war, dass das natürlich so ein fehlender Aspekt war. Ich meine, klar, jetzt in Zeiten des Internets und der schnellen Zugänglichkeit, man schreibt Leuten schnell eine Nachricht, so hey, wie geht es dir gerade mit dem, was jetzt gestern in den Nachrichten passiert ist oder mit den Sachen, die jetzt bevorstehen, dass da der Austausch schneller stattfinden kann und auch theoretisch der Zugang. Nichtsdestotrotz kann ja auch jetzt, oder ich merke, dass es jetzt auch passiert, dass da so eine Überforderung weiterhin da ist, auch mit den Zugängen an Informationen. Ich glaube, das ist so das andere Extrem, also von dieser Zeit, die wir erlebt haben, wo wir uns sehr alleine gefühlt haben mit unseren Positionen und Erfahrungen und wir jetzt zwar einen deutlich schnelleren und besseren Zugang zu Informationen haben und auch zu einem kollektiveren Empfinden, gleichzeitig aber dieses kollektiv aktiv Handeln fehlt halt immer noch, glaube ich, weil es halt durch diese Flut an Informationen, dieser Flut an Gleichzeitigkeit, was wir wissen, was in so vielen Ländern gerade passiert, für Kriege, was in den USA passiert, was jetzt in Bezug auf Transpersonen in Österreich passiert und alles mit unseren individuellen Bezugspunkten, dass das ja auch eine massive Überforderung ist. Und dennoch, finde ich, ist es wichtig oder wichtiger denn je, auch in journalistischen Kontexten darüber zu sprechen, wie du das gerade so unterteilt hast, einmal von diesen Mehrheitspositionen und einmal von diesen Partikularpositionen, dass die ja weniger relevant sind. Ich finde dennoch, dass es wichtiger denn je ist, darüber zu sprechen, wenn wir Worte dafür finden, wie wir uns dafür fühlen. Weil ich glaube, dieser Zugang zu Emotionen könnte auch ein Zugang dazu sein, zu verstehen, warum bestimmte Menschen Angst haben und warum Menschen bestimmte Dinge tun oder nicht tun.
Ja, also ich glaube, über öffentliches Schreiben, damit nehme ich jetzt mal alles publizieren und unter welchen Gesichtspunkten das stattfindet, darüber, es klingt jetzt so banal, aber darüber sozusagen müsste öfter mal eine Reflexion stattfinden. Und es klingt wahrscheinlich deswegen so banal, weil viele Leute es ja eigentlich auch schon machen, aber an bestimmten Punkten, da wo es hingehören würde, nämlich klar, auch bei großen Medien vor allen Dingen, die sich oft sehr sicher, also da finde ich das oft so eine große Sicherheit, die auch aus so einer Abwehrhaltung gegenüber vielen Fragestellungen, die es heutzutage gibt, ja auch von rechter Seite natürlich, also auch von autoritärer Seite, verwehrt man sich da, ja, ich würde sagen, zu oft so einer Reflexion dessen von so Begriffen wie Neutralität und Objektivität, die werden dann halt so in Stellung gebracht gegenüber autoritäre Übernahmeversuche, obwohl ich finde, Neutralität und Objektivität, da könnte man schon diskutieren, ob das nicht selber autoritäre Begriffe sind. Ich finde ja. Ja, also so aus so einem autoritären Verständnis von so einer Nicht-Hinterfragbarkeit quasi. Also dass es irgendwie sowas Gesetztes wäre. Und das stimmt halt schlicht einfach nicht für mich. Und nicht nur für mich, sondern eben auch, wie gesagt, also sehr unfancy Universitäten in den 90er und 2000er Jahren haben schon gesagt, dass das nicht geht, weil alles, was menschengemacht ist, ist derselbe Grund, warum Algorithmen nicht neutral sein können, weil sie von Menschen programmiert sind. Und wie gesagt, als wenn es nicht als Norm gesetzt ist oder als Fakt gesetzt ist, sondern als was man erreichen will, dann hat es für mich was Religiöses. Was hat Religion im Dualismus dazu suchen? Also, genau. Ich fand nochmal wichtig, dass du gesagt hast, dass so bestimmte Erfahrungen von Wert oder Unwert von Erfahrung, dass die, das klar, also erstmal sozusagen sollen Individuum seinen Wert erkennen und aus so seinem Wert heraus vielleicht auch Handlungen und Handlungsmöglichkeiten ableiten. Aber es ist ja schon durchaus auch so, und das ist schon interessant, das vergessen vielleicht Leute auch manchmal in so einer Zeit von Ich-Erzählungen, die wir heute schon durchaus haben, ne? Also sind wir so diese Erzählung auch von KünstlerInnen zum Beispiel. Gibt es ja schon ganz oft diese weit verbreitete Erzählung, du musst nur erkennen, was du gut kannst, und dann musst du es halt immer einfach machen und gar nicht darauf hören, was die anderen sagen, und dann wirst du den Durchbruch erfahren. Ja? Ich glaube, gerade so in linken und progressiven Kreisen wird es natürlich in Frage gestellt, aber man soll schon nicht unterschätzen, wenn man so in einer Blase unterwegs ist, welchen Impact diese Erzählungen haben. Selbst auf Leute, die das reflektieren. Ich weiß, ich sehe es ja bei mir selbst, als ich meinen Roman geschrieben habe, danach, ja, wo man sich hinterher fragt, ist das überhaupt richtige Kunst? Das habe ich einfach nur aufgeschrieben, was mir passiert ist. Ja, diese ganzen Diskussionen auch um Kunst und was ist eigentlich richtige Kunst? Was ist eigentlich richtiges Schreiben? Und so. Ich wollte nur sagen, dass ich schon sagen muss, dass ich den Wert meiner Erfahrungen erst dann richtig oder vielleicht nochmal auf eine andere Weise habe schätzen lernen, als diese Erfahrung eine Kollektivierung erfahren hat. Also als irgendwie klar war, ich bin gar nicht alleine. Und es sind auch, also eine Kollektivierung, was ja oft irgendwie so was Gemeinschaftliches hat, was auch so ein bisschen gefährlich ist, weil zum Beispiel die Baseballschlägerjahre oft als so ein weißes Phänomen, weißt du, so weiße, jetzt kriegen weiße Jungs auch mal aufs Maul und deswegen ist es relevant, sage ich jetzt mal so. Aber es ist natürlich so, dass, und ich kann mir nochmal nur den Namen sagen, Katharina Wader, man kann mal Katharina Wader und Dunkeldeutschland googeln zum Beispiel, um auf einen ihrer Texte zu kommen. Katharina ist halt eine schwarze Frau, die aufgewachsen ist in Wernigerode, noch in der DDR und dann halt in diesen 90er Jahren, die halt sehr früh als Kind und nochmal auf eine ganz andere Art und Weise lernen musste, wie fragil ihr Leben ist, wie wenig Wert es für andere hat und wie sehr sie sich anstrengen muss, um das zu überleben. Ja. Ich will damit nur sagen, also Kollektivierung vermittelt, glaube ich, eine Werterfahrung, von wegen, ich bin nicht alleine. Aber die Gefahr besteht darin, dann daraus so eine Gemeinschaft, auch so eine Wohlfühlgemeinschaft zu machen. Das Zweite, was dann folgen muss, ist ein sich in Bezug setzen zu anderen Erfahrungen. Nicht im Sinne von, und das war in der DDR oft immer so, und heute hasse ich das so, die armen Kinder in Afrika. Also von wegen, da gibt es Leute, denen geht es noch schlechter und die sind Opfer und so. Sondern ich meine ein In-Bezug setzen in wo steht meine Erfahrung in Bezug auf andere Erfahrungen. Und es ist ja keine mathematische Gleichung. Es ist, wenn überhaupt, also man sollte da schon so Empathie, Emotionen, das spielt halt schon so ein Zugang zu Gefühlen irgendwie eine Rolle. Es soll ja nicht ausgerechnet werden, dass die eigenen Erfahrungen nicht mehr so viel wert sind, weil eine Transperson oder eine schwarze Person oder wie auch immer, ich glaube, das, was viele Männer meines Alters nicht verstehen, dass am Ende der Rechnung, wenn man das überhaupt so bezeichnen will, nicht stehen soll, du bist irgendwie wenig wert oder nichts wert oder deine Erfahrungen zählen jetzt gar nichts mehr, sondern einfach nur, dass man sich in Bezug setzt zu dem, was eben auch noch passiert. So. Und ich muss sagen, erst diese beiden, weiß gar nicht, Techniken, Erfahrungen, wie auch immer man das nennen will, diese beiden Phänomene haben mir quasi neben anderen Sachen geholfen, so Trauer zu überhaupt zu empfinden, zu wissen, wo sie herkommt. Und aber was vielleicht auch wichtiger ist, sie bei anderen wahrzunehmen, zumindest so und gar nicht so paternalistisch, so von wegen so, wie schlimm es all den Trans-Menschen geht oder wie auch immer, sondern eher so, ah ja, okay, da ist was, was ich wiedererkenne oder was vielleicht auch ganz anders ist, aber ich habe so einen grundsätzlichen empathischen Zugang hoffentlich dazu. Ich glaube, immer gelingt mir das mit Sicherheit nicht, mache auch viele Fehler. Aber ja, wie gesagt, Kollektivierung der eigenen Erfahrung unten in Bezug setzen, glaube ich, führt dann vielleicht am Ende oder hilft einem dabei, Dinge wahrzunehmen, sowohl in sich selbst als auch bei anderen.
Ich finde, das war ein sehr guter Abschluss zu unserem Gespräch.
Danke, dass ich so viel reden, durfte, tatsächlich. Und ich weiß, du wirst es gleich sagen, dafür muss man nicht dankbar sein, aber es ist natürlich auch ein Privileg, so viel von sich erzählen zu können.
Ja, aber ich finde, man muss halt auch diese Räume in irgendeiner Weise öffnen und setzen, um dann halt auch die Möglichkeit zu haben, eben auch mit der eigenen Erfahrung irgendwo weniger einsam zu sein oder halt auch Resonanzen zu finden. Deshalb, ich danke dir sehr herzlich für dieses Gespräch heute und für deine Zeit und deine Worte.
Genau, ich danke dir auch. Und ich hoffe, also ich mache das vor allen Dingen deswegen, weil ich hoffe, also klar ist es für mich gut, aber ich hoffe auch, zumindest dass ein paar andere Menschen können damit vielleicht was anfangen und müssen bestimmte Zwischenschritte nicht gehen oder können sie vielleicht schneller gehen. Also vielen Dank.
Das war Trauerschatten, der Podcast über Trauer, Verlust und das Leben danach. In eigener Sache. Dieser Podcast ist selbst produziert und finanziert. Wenn dir diese Folge gefallen hat, freue ich mich über eine Bewertung auf der Plattform deiner Wahl. Damit hilfst du, dass der Podcast mehr Menschen erreicht. Falls du den Podcast finanziell unterstützen möchtest, findest du den Link zu Steady in den Shownotes. Jeder Beitrag hilft dabei, die laufenden Kosten zu decken. Idee, Redaktion und Produktion: Samson Gzubek. Idee und Cover: Jana Rodenbusch. Sounddesign und Kompositionen: Jin Bali.